Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Ready for Review, dem Podcast für Logopäden und Menschen, die IT mögen. Wie immer mit der ganz wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel, wunderbar, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, und wunderbar, dass ich dieses Thema, was eigentlich schon im Titel der letzten Folge sein sollte, jetzt schon mal platziert habe, damit der Episodentitel schon steht.
Ja, das hast du wunderbar gemacht, da wird sich meine Logopädin freuen.
Ja, ich freue mich auch. Also ich erwarte da detailliertes Feedback für uns beide, damit wir da nochmal mehr rausholen für die nächsten 5 Jahre Podcasten.
Genau, solange ich noch in Therapie bin. Nein, ich hoffe nicht, dass, auch wenn ich eine gute Logopädin, sehr gute Logopädin habe, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dir, dennoch hoffe ich, dass ich jetzt keine 5 Jahre Therapie machen muss.
Ja, und sie hört unseren Podcast, ne? Und,
ja, ich war total erstaunt. Ich hatte halt erzählt, dass wir die neue Folge aufgenommen haben und sie auch released haben. Und dann war ich prompt, ist dieser Podcast halt in ihren Abendprogramm involviert worden. Und sie war heillos begeistert, weil sie mal ihre Patientin halt mal 1,5 Stunden am Stück halt reden hört. Das ist doch wohl doch mal eine andere Situation. Und da hat sie auch ein paar Sachen halt dann auch eher verstanden, was ich da als Feedback gegeben habe. Deswegen, ja, und sie hat heute auch gleich gefragt, ob wir schon eine neue Folge aufgenommen haben. Deswegen habe ich ja auf heute Abend verwiesen. Und ich denke mal da so, Daniel, wir haben da Druck jetzt, ne? Bis zur nächsten.
Ja, also wenn ihr euch auch immer gewünscht habt, ne, dass wir alle 2 Wochen aufnehmen, statt irgendwie gemütlich einmal im Monat, einfach die Logopädin nochmal.
Ja. Naja, nee. Aber das. Naja, aber wir hatten das ja schon vorher geplant, deswegen konnte ich da jetzt. Musste kein Druck entstehen, sondern konnte ich ganz locker flockig sagen, nee, ist für heute Abend geplant. Ja. Hat aber die Folge, dass wir bei der Themenauswahl heute doch schon überlegt haben, dass wir es so nicht zu sehr IT-lastig machen, ne?
Echt? Das ist mir nicht aufgefallen, wenn ich so auf die ersten Themen gucke.
Ja gut, die ersten Themen sind schon, ja gut, aber wir können es ja versuchen, das so zu erklären, dass es für nicht ITler auch verständlich ist. Uiuiui, das wird jetzt eine Herausforderung.
Ich habe eher gedacht, ob wir vielleicht so eine Sandra-Only-Edition noch rausbringen, für deine Logopädin.
Ach Gottchen. Aber Daniel, dieser Podcast wäre ohne dich nicht derselbe Podcast. Oh. Ich brauche schon den Konterpart, sonst wird das hier nichts.
Okay, ich gebe mir alle Mühe, dass wir das schaffen. Ja, übrigens, jetzt schon seit ziemlich sicher über einem Jahr, ne?
Ja, wir hatten eigentlich schon in der letzten Folge Geburtstag gehabt, aber das haben wir irgendwie verpennt.
Ja, zu viele Neuigkeiten.
Ja, und wir waren ja so froh, dass wir wieder zusammengefunden haben für den Podcast. So ist das der Rest so Nebensächlichkeiten wie Geburtstag halt einfach unterm Tisch gefallen.
Ja, und von daher, also euch, bedankt man sich oder bittet man um Entschuldigung? Nein, also echt super für alle, die jetzt schon so lange zuhören und auch alle, die neu dazugekommen sind. Ihr könnt das Jahr ja ganz schnell nachholen. Die Folgen sind ja alle noch online.
Genau, und ich habe ja auch als Feedback bekommen von den Hörern, dass man mir wohl auch mit 1,5-facher Geschwindigkeit zuhören kann.
Müssen wir vielleicht echt verschiedene Flavors oder auch, wo man mich schneller hört, wenn man sagt, ach, jetzt labert der wieder, dann kommt endlich die Sandra wieder, dann kann man so.
Ja. Ja, gut. Mein Problem ist aber zurzeit, dass ich wohl ganze Wörter halt verschlucke und normalerweise, deswegen haben wir auch geguckt, wie das geht, manchmal schaffe ich halt auch nicht durchzuhalten halt über ein Stück, deswegen war das schon, also eigentlich aus meiner Sicht, also aus Krankheitsbildsicht, war der letzte Podcast schon ein voller Erfolg, weil ich halt mit ihr 90 Minuten da gut durchgehalten habe.
Ja, und mal schauen, wie weit wir heute kommen.
Ja, aber so durchgehalten, das hört sich so eigentlich so voll negativ, ne? Aber ich habe auch gesagt, wir sind auch letztes Mal wie immer im Flow gekommen, deswegen, ich war zwar platt danach, aber die Aufnahme selber habe ich davon nichts gemerkt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Ja. Und jetzt ist das hier Folge 12. Also ein Jahr sind wir alt. Ich habe jetzt extra mal die Episodenübersicht aufgemacht. 8.10. war die erste Meta-Folge. Also am 21.10. Okay. waren sogar schon die richtige erste Folge draußen. Also von daher ist das schon.
Okay, gut. Dann sind wir richtig gut drauf. Aufgenommen hatten wir, glaube ich, im September gehabt, ne?
Genau, ja, wahrscheinlich, wenn es 8.10. ja.
Ja, Mensch, immer, dann sind wir fast, ja, bis auf eine Woche Verspätung. Ja, nee, das stimmt doch gar nicht, dann haben wir die letzte Folge ja fast zum Geburtstag richtig released, ne?
Aufgenommen. 17.10. haben wir die released. Das ist ja immer so ein bisschen noch so ein Wochenende dazwischen.
Ja, okay.
Und
Also
also
haben
wir
wir
nehmen,
diesen.
ja.
Aber wunderbar. Also auf jeden Fall Folge 12. Ja, erster Geburtstag. Würde man sagen, Match.
Genau, und die, also wenn man jetzt so guckt, ich gehe gerade durch die Folgen, ne? Das ist ja quasi der Podcast, der dich ja quasi irgendwie zum Java-Champion gemacht hat.
Genau, ohne diesen Podcast wäre das niemals passiert.
Genau, nämlich nach 3 Folgen, ne, ist sofort.
Aber das war eigentlich total witzig gewesen, weil im Vorgespräch, ich hatte noch mein E-Mail-Programm aufgehabt, kam halt die E-Mail, ob ich halt diesen Titel überhaupt annehmen möchte. Und dann hieß es, oh, also dann müssen wir ja im Podcast darüber reden. Und dann war die Schwierigkeit, das heißt, wir durften diesen Podcast nicht veröffentlichen, solange Oracle nicht das offizielle Announcement gemacht hat. Und das heißt, das ging dann eine ganze Woche lang. Ja, Sandra, können wir eigentlich den Podcast öffnen? Nein, geht noch nicht. Und dann tat mir der Andreas leid, weil in seinem Stream, wo wir halt Fun-Coding gemacht haben, in dem 2 Minuten, nachdem wir es beendet hatten, kam halt auf Twitter halt das Announcement. Und dann meinte er so, das war jetzt Zufall, dass es sich so, ja, das war völliger Zufall. Also habe ich mich auch ein bisschen, fand ich das ein bisschen schade, dass er sonst wäre das echt lustig im Stream geworden. Aber naja, gut, Timing ist halt alles im Leben, ne?
Ja.
Aber wir hatten eigentlich, wenn ich mir so rein, also wir hatten eigentlich viel, also danach, genau, danach war der Andreas gleich bei uns im Podcast gewesen, ne?
Genau, der Pilzguide. Ich glaube, das
Ja.
war auch lange Zeit eine der am besten Folgen von den Downloads her. Ich habe jetzt die Statistiken nicht offen, aber.
Ja, Moment, das ändere ich mal. Ja, der Java Champion Folge, die hat lange halt geführt.
Und dann kam der Andreas und hat alles.
Genau, hat alles abgeräumt hier. Aber die war eigentlich auch, ich fand sie aber auch sehr witzig eigentlich, weil wir, glaube ich, in der Folge beschlossen hatten, keine C-Wörter zu benutzen. Und dann hattest du ja gespannt darauf gewartet, was ich da für eine nette Umschreibung für Java Champion finde.
Genau.
Und dann wurde es daraus ein Java Pilz.
Genau,
Und dann,
genau, genau.
um aufzulösen, wie ich auf Java Pilz kam, es gibt ja diese Satire von JBO. Wir sind Champignons. Naja, und Champignon hätte ja auch nicht gegangen, weil es ein C ist. Und dann ist mir Pilz halt eingefallen. Ja, gut. Das war halt dann der Java-Pilz. Ja. Aber ich sehe gerade, die Episode für Champions ist immer noch re recht hoch.
Ja, okay.
Ja. Das ist. Aber warum auch immer,
Ich
das Ready
verstehe
for
das auch
Quick.
nicht, wann welche Folge, wieso, wie gut läuft. Das ist noch.
Also ich verstehe nicht, dass Ready for Crucifix so gut gelaufen ist. Die hat doppelt so viel Viewer als die Episode für Champions.
Ja, das war auch die. Vielleicht ist es der religiöse Content. Vielleicht müssen wir da einfach noch mal so ein bisschen nachlegen. Ne? Also.
Meinst du, wir hatten da genügend Trigger eingebaut wie Politik, Geld, Religion?
Ach stimmt, war das nicht sogar die Folge? Da waren wir sogar noch so politisch und alles, ne?
Ja, aber wir waren eigentlich in einigen Folgen politisch, aber wir haben immer so die Kurve gekriegt.
Genau.
Und ich fand so schlimm politisch waren wir diese kurze Fixfolge auch nicht.
Wir passen immer auf, wir haben immer Angst vor dem großen
Genau.
Shitstorm. Aber ihr wart so gnädig zu uns und habt uns da, glaube ich, bis jetzt verschont. Also bei mir ist noch nichts angekommen.
Bei
Oder
mir
ich,
auch noch
ja,
nicht. Bei mir auch
also.
noch nicht.
Beste
Deswegen.
Community ever. Aber für die
Ja.
haben wir ja auch noch heute später was, um was zurückzugeben quasi. So was Kleines. Würde ich jedenfalls so nennen.
Genau, aber das kommt später. Nee, aber dann, ich glaube, genau, geschlossene Gesellschaft war auch so eine coole Folge. Ich glaube, da waren wir unheimlich mit diesem Clubhouse, ne? Oder Clubhouse hieß das?
Klapp,
Ja,
stimmt,
Clubhouse.
damals, erinnert ihr euch noch? Clubhouse, ja.
Ja, ich glaube, dass dieser Hype ist auch schon wieder vorbei, ne?
Ich weiß es nicht. Also ich hab's nicht mehr, aber ja.
Ja. Ja, da haben wir Nico zu Besuch gehabt mit Keyclock.
Stimmt, ja.
Ja.
Der hat
Und
sich auch gefragt, wo bin ich denn hier gelandet? Ne?
genau.
Schönen
Wir
Gruß, wenn
finden.
du zuhörst, ja.
Ja, wir fingen, glaube ich, über alles Mögliche an zu reden, aber nicht über Keyclock.
Das ist, was ja sonst in Episoden sehr, sehr selten passiert. Also ihr
Sehr
kennt das,
selten,
ne?
genau.
Also ist immer sehr klar, ist kein Laber-Podcast, wo einfach so auch Themen mal zwischendurch komplett gewechselt werden, sondern.
Wieso? Ich hatte von Nico da erfahren, dass er eigentlich Tontechniker und Gelernter ist. Und das fand ich auf einmal interessanter als Kiklo.
Ja, wir haben, hätten den eigentlich nochmal hier irgendwie so für die Post-Production noch irgendwie einkaufen müssen, damit wir da noch mehr bekommen.
Ja,
noch höhere
aber das haben wir
Qualität.
auch. Ja, aber wir fallen, also ja, so schlecht finde ich jetzt unsere. Also ich habe ja schon letztes Jahr aufgerüstet. Aber ja gut. Ich glaube, nach oben hin sind keine Grenzen offen.
Ja, und dann kam die Folge mit den ganz, ganz schlimmen, dunklen Geheimnissen. Also da war der Podcast kurz vor Ende eigentlich. Ne?
Ja,
also
aber
das
auch und kurz vor Ende der Folge, ne?
Ja.
Aber ich glaube, da werden die Kurve noch ganz gut gekriegt.
Ja, man muss danach aufpassen. Das war das Einzige, wo so ein bisschen Reaktion kam. Redet nicht so viel über Autos, kam so ein
Sehr
bisschen.
Genau,
ja,
genau.
Ja.
Ja, das stimmt. Aber wir und was haben wir? Wir haben uns da so fest vorgenommen, in den darauffolgenden Folgen nicht über Autos zu reden und zack, haben wir uns über Formel 1 unterhalten.
Ja, da haben wir aber, glaube ich, auch so extra Chapter Marks gesetzt und auch den Titel auch direkt mit Vorwarnung quasi. Ne?
Genau, damit die Leute die Gelegenheit hatten, diese Folge einfach zu überspringen. Obwohl, man will es nicht glauben, aber die Autofolge, also diese dunkle Geheimnisfolge, das ist unsere schlechteste, also nicht die schlecht bewerteste, aber die mit den wenigsten Downloadzahlen. Also irgendwie, also mit verflixte 7, da scheint irgendwas der Wurm drin zu sein.
Ja, da kam das raus, da wurden allen klar, dass das jetzt eigentlich ein Autopodcast ist. Und danach mussten wir jetzt erstmal wieder Community aufbauen, ne? Also das.
Ja, aber
sind
der
ganz
kurze
andere Hörer.
Das stimmt, der kurze Fix-Vortrag, Vortrag. Folge hat das wieder rausgehauen.
Ja, vorher kam die Handvoll Erdnüsse, da wo ich immer noch den Titel sehr gut fand.
Ja, das stimmt.
Mit diesen externen Entwicklern, die da von einem eingekauft wurden und der sich gewundert hat, dass nichts geklappt hat.
Ich kann mich bei der Folge erinnern, dass dann auf Twitter auch viel Diskussion angefangen wurde. Nach Motto.
Ja, ja.
Also, das war auch so. Aber von den Download-Zahlen würde ich sagen, im Durchschnitt.
Im Durchschnitt. Aber wir gucken zwar immer drauf, aber so richtig haben wir noch keine Erkenntnisse aus den Download-Zahlen ziehen können.
Na gut, wir wundern uns, dass man uns überhaupt zuhört, aber gut.
Nein. Das ist. Ja.
Alles gut. Nein, ich freue mich darüber und der Spaßfaktor ist auch hoch, deswegen. Also ich würde es doch noch gerne noch weitermachen. Dann.
Ja, wir machen noch ein Jahr, komm, mindestens.
Mindestens ein Jahr, genau.
Ja. Genau, und Ready for Crucifix war auch das, wo ich über die ganzen Comics gequatscht habe.
Ja, und ich wollte sie mir eigentlich bestellen, aber dann kam mir was anderes dazwischen. Und ich habe jetzt die Woche halt gesehen, ja, eigentlich wolltest du dir Comics bestellen. Aber heute habe ich mir keine Comics bestellt, dafür habe ich mir Puzzles heute bestellt. Also,
ja, jetzt ist wieder die Zeit, ne?
Genau.
Ist hier meine Frau auch gerade am gucken. Aber ich könnte dir auch welche mitbringen. Wir sehen uns ja bald mal. Und das
ja,
erste
so richtig,
Mal
richtig.
Seit Aufnahme. Nee, das zweite Mal seit Aufnahme. Wir haben uns ja auch so einmal gesehen, aber
genau, das zweite Aufnahme. Ja, das andere war nicht so. Ja, es war so
genau.
Etwas anderem geschuldet. Aber genau. Aber obwohl, insgesamt haben wir uns im Leben schon dreimal gesehen.
Echt nur dreimal?
Nur dreimal, also
krass.
Nee, nur zweimal.
Zweimal, das ist das dritte große Mal, also wirklich.
Ja,
ja.
Hör mal, also, das ist schon krass, dass ich mit einer Person
ja.
so Podcast aufnehme, die man bisher im Leben nur zweimal gesehen hat.
Das stimmt. Aber da muss ich mal gucken, also wenn ich dran denke, sonst musst du mich dran erinnern, sonst bringe ich dir was mit und dann kannst du dann selber später darüber berichten, ob das größter Unsinn war, was ich dir mitgebracht habe oder ob da was Gutes bei war.
Das kannst du gerne tun. Ich muss aber dann, okay, ich habe heute nämlich einfach so bei eBay ein paar Puzzlesammlungen halt geschossen. Für kleines Geld. Und, aber ich nehme dein Puzzle auch gerne und dann will ich berichten, wie das war.
Comic, nicht Puzzle.
Ach, Comic. Okay, gut, noch besser.
Ich besitze, glaube ich, kein Puzzle. Also nicht selber, sondern.
Ach so, okay,
ja.
Das ist sehr gut. Dann Comic nehme ich noch mit sehr gerne.
Genau,
und dann will ich berichten.
Genau, und die letzte Folge war die letzte Woche, wollte ich schon sagen, die vor 10 Tagen rauskam heute. Also heute ist der 27. Oktober, wenn wir aufnehmen. Ich denke, wir veröffentlichen im November, aber für uns ist alles ganz nah beisammen. Ja.
Naja, wenn du jetzt in diesem 2-Wochen-Rhythmus bleiben möchtest, dann müssen wir vorher veröffentlichen.
Okay. Kein
Und hallo,
Druck.
meine Logopädin wartet auf diese Folge.
Jetzt muss ja noch ein bisschen Zeit dazwischen sein, damit man auch den Unterschied so ein bisschen wahrnehmen kann, ne?
Nein, das, naja, die hat, also der 27.10. bleibt der 27.10. auch bei Veröffentlichung, ne, von der Aufnahme her.
Ja, genau, aber den schaffen wir nicht. Also frühestens Sonntag.
Ja, wunderbar. Das reicht
Frühestens.
ja.
Vielleicht auch. Mal schauen. Ich muss mal schauen, weil ich das.
Du, ich mache nicht nur dir Druck, sondern ich mache mir auch selber Druck, weil ich muss nicht Shownotes schreiben. Also deswegen.
Ich frage mich manchmal, was das schwierigere Job ist. Also es ist ja immer so, dass wir hier aufnehmen. Normalerweise nehmen wir dann auch meine lokale Aufnahme. Und ich schneide das und ich setze die Chapter Marks. Und dann schicke ich dir eigentlich immer die Chap nee, die Folge schicke ich dir.
Und die
Und
Chapter Marks.
schicke ich die? Habe ich die? Die habe ich immer schon eingepflegt
Ja, also
normalerweise.
ich kann sie auf jeden Fall schon lesen und das ist eine große Hilfe mit den Trello-Gedönskarten und mit meinen Notizen. Und da bin ich mir ganz tolle Texte am rausfriemeln. Und zum Glück darf der Daniel nochmal drüber schauen, bevor wir veröffentlichen und der zieht das nochmal gerade.
Ehrlicherweise nicht mal ich ganz alleine, sondern ich nutze jetzt, nutze immer intensiver das Language Tool. Ich bezahle sogar dafür. Und das macht dann immer so schöne Vorschläge und dann klicke ich immer so schön durch und dann korrigiert das schon mal ganz viele Sachen.
Oh, und gut, dass du mir das verrätst und nicht. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich echt so schlecht bin im Schreiben.
Nein,
Aber wenn du
das
eine
mache ich
KI
selber.
nimmst.
Also,
Aber wenn
es
du
war
eine
jetzt
KI.
noch kein, ja?
Ja, bitte?
Es war noch kein Konsum, aber Language Tool finde ich, kostet ein paar Euro, aber das integriert sich auch schön in den Browser und macht so Formulierungen und Rechtschreibfehler und sowas eigentlich ganz gut. Und die haben so einen Editor, den du aufmachen kannst, wenn du so einen Text hast und da einfach nochmal drüber gehen willst, ob du keine blöden Fehler drin hast, dann finde ich das ganz angenehm.
Ja, ich benutze ein Language Tool auch als Browser-Erweiterung, aber die Nicht-Bezahlversion und dann macht er mir nur Rechtschreibfehler weg.
Ja, du kannst so einen akribischen Modus noch einschalten, wenn du dafür bezahlst, dann ist er noch pingeliger. Dann sagt er, das
Okay.
ist jetzt aber passive Sprache, das darfst du nicht machen und.
Okay, vielleicht ist es ja doch wert, die paar Euro zum Costa. Wie viel kostet das im Monat?
Das kostet Sekunde, das weiß ich natürlich auswendig.
Dim, 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 dim,
Nur,
dim.
was kostet das aktuell? Ach so, 4,99 € pro Monat.
Das geht ja noch.
Ja, finde ich eigentlich auch okay. Also das ist so.
Da, vor allem, das kann auch Englisch und so. Also seitdem brauche ich kein Rechtschreibprogramm mehr dafür.
Ja, genau.
Und
Also
wenn
ich
es
finde, das
da.
macht das ordentlich.
Ja, mega. Dann weiß ich, in welchen Service ich demnächst investiere.
Genau.
Ja,
Und das war
aber
das
nicht
Jahr
nur.
schon, ne? Oder gibt es noch
Ja.
irgendwelche anderen Insights? Und wir organisieren uns mit Trello immer noch.
Genau. Ich wollte zwar eine Open-Source-Variante, aber die muss erstmal installiert werden und ausprobiert werden. Und ich glaube, das scheitert wieder an der Migration.
Ach, da müssen wir neu
Ja,
starten. Man sollte sowieso so einen Backlog immer mal wieder wegwerfen und dann.
Meinst du, wir sollten schon das wegwerfen? Also, ich meine, wir haben jetzt aus dem Fundus heute schon was rausgenommen, ne?
Das machen wir
Das
irgendwie
heißt,
immer, ne?
es kommen zwar mal viele neue Karten hinzu, aber wir haben auch geschafft, neue Karten, also alte Karten nochmal abzuarbeiten.
Ja, vielleicht sollten die so nach der Zeit so ausgrauen oder so, dass man dann noch mal
Ja, das können wir machen. Ich hätte
Aber
so,
ich
wenn ich jetzt
migriere
so.
das auch gerne. Wenn du das Tool aufsetzt, dann
Ja, ich guck mal. Meine To-Do-Liste wird auch immer länger. Das Problem ist, ich bin mental noch nicht so fit, dass ich so alles abarbeiten kann, was ich mir so vornehme. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Oh,
Aber
To-Do-Liste wäre auch nochmal ein gutes Thema.
ich kann es ja noch auf meine To-Do-Liste mal setzen und dann gucken, ob wir das hinkriegen. Aber weißt du was, ich werde schon mal eine Trello-Karte morgen reinschreiben, damit wir das gerne migrieren wollen.
Genau. Weg von Trello hin zu hippen, zur
Ja.
hipper Open-Source-Lösung. To-Do-App, da würde ich, vielleicht kennst du da ja was. Also ich habe, wobei du hast nicht ganz mein Problem. Ich bin eigentlich ein großer Fan von so ganz einfachen To-Do-Apps, ne? Also ich will wirklich nur, also vielleicht Gruppierung, aber ich möchte eigentlich nur Sachen reinschreiben, Termin dran setzen und das war's auch schon. Und ich bin am Mac super happy mit der Erinnerungen-App, weil die einfach nur genau das macht. Aber jetzt, wo ich an einem Linux-Rechner die ganze Zeit sitze und arbeite, habe ich da noch nicht die richtige App für mich gefunden. Also das ist noch so, ich weiß nicht.
Ist nicht Evernote sowas, was so plattformübergreifend ist?
Ja, aber es ist so fett. Also Evernote kann ja, da kannst du ja alles, da kannst du ja alles Mögliche noch mit drin machen.
Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja gut, ich muss sagen, ich benutze halt deswegen weg von Trello. Das ist nicht nur ein Ready-for-Review-Projekt, sondern auch mein privates Projekt. Denn ich organisiere mein Leben ja auch mit Trello. Und ja,
Vielleicht muss ich
deswegen.
doch Trello nochmal nehmen oder so. Wenn wir jetzt eine coole Open-Source-Lösung haben, dann.
Weißt du was? Ich kann diese Open-Source-Lösung mal aufsetzen und dann probierst du das mal. Und wenn du das für dich als gut empfindest, dann können wir ja migrieren.
Okay, dann machen wir das so.
Das ist doch mal auch eine Lösung. Ach, ist der Druck nochmal gestiegen, das wirklich mal aufzusetzen.
Genau.
Ja, so, natürlich hatte ich mich, also rein theoretisch habe ich mich natürlich mich schon mit dem Thema beschäftigt. Und ich hätte überlegt, halt Deck zu nehmen, was in Nextcloud halt integriert ist.
Und das heißt, wie Stack heißt das?
Dann einfach nur Deck.
Ach, Deck.
So wie Lower Deck, nur ohne Lower.
Oh, schon wieder so ein. Ja. Deck.
Und das ist eigentlich. Ich mach dir mal. Ich schicke dir mal einen Link dazu.
Ja, ich gucke
Und
es
dann.
gerade bei der Nextcloud an. Ich bin ja auch am ganzen Zeit überlegen, ob ich das nicht mal machen will. Ob ich mir das antue und das aufsetze, weil eigentlich ist das ganz cool, weil du kannst ja auch, also ich meine jetzt Nextcloud. Ach ja, muss ich mal überlegen, also weil wir haben ja auch hier so, sind ja auch beide affin, IT-affin hier und eigentlich wäre das gar nicht so schlecht, so manche Sachen auf dem selbst gehosteten Gedöns zu haben.
Das
Mal
stimmt,
gucken.
also habe ich ja schon mal thematisiert, dass ich halt eigentlich einen Nextcloud-Server ja laufen habe für meine Kalender und Adressen und für Dropbox-Ersatz. Und ja, und dann wäre halt die Idee, halt noch ein Deck dazu zu packen als Nextcloud-App und dass man halt darüber das macht. Und ich gucke, dass ich das mal mache und dann schicke ich dir einen Link. Und dann kannst du mal gucken, ob das was für uns ist.
Ja, es wird. Oh, sowieso, was alles drin ist an Apps bei Nextcloud. Ich sehe schon, ich hätte
Ja,
mich
das
da.
ist, man muss aufpassen. Manche Sachen sind auch doof, also nicht ausgereift. Das ist halt so ein bisschen. Ich glaube, das ist halt dem geschoben. Ja, das ist halt für so ein Plugin-System. Also bei Confluence und Jira ist auch nicht jedes Plugin halt gut.
Das stimmt, ja. Vielleicht machen wir
Deswegen.
irgendwann die große Nextcloud-Folge und dann. Ja.
Ja, das können wir. Haben wir das nicht schon mal gemacht?
Ja, aber so richtig so in Deep hast du nicht nur geschwärmt von Nextcloud oder hast du richtig über Setup und
Ja,
wir hatten
ich
doch
meine, ich
nur einen
habe über Setup.
Dienstleister. Genau.
Genau, ich meine, die habe ich schon mal gemacht. Ich wette mir, ich kann sein, dass es in deinem anderen Podcast war. Herr Mies möchte es wissen, wo wir über Tooling gesprochen haben.
Ja, das kann auch sein. Das kann auch sein. Also mal schauen.
Aber es ist ein anderer Podcast. Wir können das gerne hier noch mal machen.
Oder wir mixen das hier einfach rein. Schwupps, fertig, Folge 13.
Ja, genau. Das stimmt. Ah, guck mal, Trio to Deck. Das ist cool. Ich bin gerade noch mal auf der. Ich glaube, der. Ich glaube, ich bin jetzt motiviert, das mal aufzusetzen. Denn es gibt nämlich eine App für Android, eine Deck-App, und es gibt eine Migrationstooling Trello to Deck.
Und gibt es auch eine iOS-App?
Ah, also, dass sie dir nicht noch vernünftiges Handy mitgegeben haben, ne?
Ja, das wäre es noch gewesen. So ein schönes Android, weißt du, wo ich dann
Ja,
wenigstens so
genau.
ein halbes Jahr Updates und.
Ich guck mal gerade. Also für Nextcloud gibt es was für iOS.
Okay.
Aber was ist mit Deck? Das sagt hier wieder mal keiner was dazu.
Deck ist halt auch irgendwie ein blöder Name für eine für ein Tool, weil ja.
Ja, das hätte, könnte alles sein. So, der Jens schreibt vor 4 Monaten, dass das Tool doof ist.
Oh.
Vielleicht gut. Aber der Björn schreibt 11 Monate, vor 11 Monaten, dass es gut ist. Na gut, ich komme vom Thema ab. Ich setze es mal auf und schick dir mal einen Account. Und dann musst du mal gucken, ob das so
Ja.
ein Tooling für uns ist oder nicht. Dann liegt es in deinen Händen zu entscheiden, ob wir das nutzen wollen oder nicht.
Dieser Druck unfassbar.
Ja, schrecklich, ne?
Ja.
Ja. Aber nicht nur wir hatten Geburtstag gehabt, sondern aus der Java-Welt gab es auch einen Geburtstag. Das sage ich nur schon im September. Nämlich Java 17 ist rausgekommen.
Uhu, ich dachte,
Und
man nutzt noch Java
juhu.
11.
Ja, warum Java 17 jetzt besonders ist, dass es halt einen Long-Term-Support hat. Und das heißt, ich vermute mal, dass einige Firmen jetzt auf 17 umsteigen werden, weil sie dann wirklich diesen darauf wieder mehrere Jahre halt bleiben dürfen können. Und also an alle Java 8-Buden, dass ihr 11 übersprungen habt, ist okay. Ist ja euch verziehen. Es gab ja auch Gründe mit Lizenz, war ja vielen nicht so ganz klar, was da jetzt mit Lizenzen so ist. Und aber mit Java 17 das ist es eigentlich klar und deswegen habt ihr keine Ausreden mehr. Und ich habe mir auch mal ein bisschen die Feature-Liste so angeschaut und eigentlich waren Features, also einige Features schon, waren eigentlich schon in früheren Versionen drin gewesen, aber man hat das halt nicht genutzt. Also für alle Leute, die jetzt von Java 8 umsteigen, was total interessant ist, ihr könnt, denke ich, das neue Keyword, was in Java 11 eingeführt worden ist, das var benutzen. Das heißt, das Deklarieren der Typen auf der linken Seite könnt ihr euch eigentlich sparen in Methoden.
Macht man das jetzt so in Java? Weil ich weiß, als es noch eingeführt wurde, da war
Ja.
das so, ah, das kannst du doch eigentlich nicht machen und jetzt ist das hip und jetzt machen das alle, also alle hippen Java-Kids.
Ich sehe gerade, das wurde nicht 11, sondern schon in 10 eingeführt. Sorry. Naja, das kommt drauf an. Ich gucke, also ich benutze halt var in Methoden, in privaten Methoden schon. Wenn ich aber merke, dass das nicht lesbar wird, dann oder dass es halt der Lesbarkeit unterstützt, dann schreibe ich das auch schon mal voll aus. Also bei zum Beispiel New HashMap und sowas, dann lasse ich das halt, dann mache ich schon mit var. Aber wenn es über Rückgabewerte gibt, also wenn ich dann halt habe, so Objekt mit einem Methodenaufruf und da ist nicht so klar, was da für Rückgabewert ist, dann schreibe ich schon das schon komplett aus. Aber es kommt darauf an, was für eine IDE du das benutzt mittlerweile. Bei IntelliJ ist das so, dass sie dann automatisch schon einblenden, was der Rückgabetyp ist, ne? Das ist halt jetzt so, da frage ich mich so jetzt, also wenn die IDE mir das jetzt schon wieder anzeigt, dann Frage ist, ob ich das nicht auch gleich hinschreiben kann, ne? Das ist so. Also ist eine, ich, für mich ist es eine Abwägungssache, ob das halt jetzt gut ist oder nicht.
Aber wenn die IDE es dir sowieso anzeigt, ist es dann
Nee.
nicht sogar so, dass du sagst, ja gut, da muss ich es nicht hinschreiben? Oder wolltest du genau das gerade aussagen?
Nee, das wollte ich nicht sagen, weil du weißt nicht, was für eine Idee dein Kollege benutzt, ja? Natürlich könntest du dann den Battle anfangen, dass er eine scheiß Idee benutzt.
Das
Aber
sowieso.
das sowieso, genau. Aber naja, das ist halt ja, keine Ahnung. Muss halt nicht sein. Also, ja, das ist halt so eine Ab und ja, ist eine Ab also ich für mich ist das eine Abwägungssache. Ob man das halt machen soll oder nicht. Und manchmal ist das halt doch nice zu sehen, was für ein Typ es ist.
Ja.
Ich weiß nicht, wir machen mal ein JavaScript. Ihr habt auch schon, das war schon vorher gehabt, ne?
Ja, wir benutzen kein var mehr. Wir nutzen jetzt let oder const, je nachdem, ob das eine Konstante ist oder ob das mutable ist. Var
Ach, das
gibt es
heißt,
auch
wir.
noch, aber das nutzt ja keiner mehr. Also,
Ach so, das ist nur für die Old Skits, ja?
das ist für die ganz Alten, genau.
Will ganz Seiten, okay.
Also,
Ja.
ich muss es mir nochmal angucken. Ich habe eigentlich einen guten Artikel gelesen, wo erklärt, also ich habe früher eine Zeit lang immer nur const verwendet. Weil auch wenn das natürlich nicht immer wirklich heißt, dass es immutable ist, drücke ich wenigstens aus, dass ich so behandeln möchte. Ne? Ist mir dann erstmal egal, dass ich vielleicht trotzdem das Objekt manipulieren kann, aber ich fand das ganz für mich ganz klar in dem Moment. Aber ich habe hier hinten noch einen guten Artikel, wo auch nochmal erklärt wird, warum da man let verwenden soll. Den muss ich aber nochmal lesen, damit ich ihn auch korrekt zitieren kann. Von daher, ja. Let oder Const, kann man so immer so ein bisschen gucken, was man damit ausdrucken möchte und wie abgefahren die Fälle sind, die man da hat.
Ja, okay.
Genau.
Das wieder von Java 8 kommt oder, auf, oder weiter runter auf Java 17 sind Records. Das fand ich eigentlich total sinnvolles Feature, was reinkam. Denn wenn du halt reine Datenobjekte machst, wo du nur Getter und Setter reinschreiben würdest, dann schreibst du halt Record, dann deinen Klassennamen und dann gibst du halt die Properties halt ein, in Klammern. Das kommt, glaube ich, so ein bisschen von Kotlin. Ich glaube, das Groovy wahrscheinlich auch, ja. Ja, und dann hast du halt, kannst du halt loslegen. Hast ein Pojo halt mit wenig Schreibarbeit. Das fand ich halt, okay, die Leute haben mal, in Java konntest du es halt auch machen mit Hilfe von Lombok, wenn du es halt mit den Add Value annotiert hast, aber da hast du halt Lombok halt drin im Projekt und das, dieses Bytecoding oder Byte-Weaving, das kann dir entsprechend dann auch um die Ohren halt dann fliegen, wenn du das mit anderen Tools da benutzt. Also ich gebe auch zu, ich bin auch nicht in den, ich bin auch im Team No Lombok. Also ich habe mir lieber die Java-Klassen halt dann von der Idee generieren lassen, als halt Lombok ins Projekt halt einzuführen. Aber auf der anderen Seite, wenn das schon drin war, dann war das halt schon drin.
Nee, ich bin immer schon immer Team Lombok gewesen. Das war. Aber ich glaube, langsam brauchst du es nicht mehr, ne? Also.
Ja, die Frage ist, wofür bräuchtest du jetzt noch Lombok halt?
Ja, genau, das
Also
wollte ich
wenn,
auch gerade sagen. Ja,
ja.
genau.
Aber auch die Frage an die Zuhörer. Brauche ich noch mit Java 17 aus ihrer Sicht noch Lombok?
Ja. Oder seid ihr Team
Welchen?
Lombok? Seid ihr Team gegen Lombok? Und
Genau.
was macht Java 17 mit euch? Ja.
So sieht's aus. Das nächste Feature, was cool ist, dass sie die Switches halt nochmal erweitert haben. Und das, ich glaube, das, da siehst du auch den Einfluss aus der funktionalen Programmierung beziehungsweise von Kotlin. Und du kannst jetzt so halt reinschreiben, in wie Boolean Variablename gleich und gleich den Switch halt und dann gleich auch die Returns halt denen zugeben. Das hat was von Pattern Matching. Das ist schon Pattern Matching? Ja, ich glaube, das ist schon Pattern Matching. Und ja, ich habe auch gelesen, die wollen das halt halt noch weiter halt erweitern. Bin ich mal gespannt, was auch demnächst kommt. Und davon betroffen von diesem Pattern Matching ist auch das Instant Off. Da kannst du halt entsprechend also mit den, wenn du If Instant Off halt machst, da kannst du dir halt die Zuweisung des richtigen Typens halt auch sparen. Von der Logik her, deswegen
Weil der Compiler weiß, dass in diesem If-Block zum Beispiel jetzt X vom Typ XY ist.
genau.
Okay, also früher hast du das ja dann nochmal quasi explizit
Ja, du musst
zugewiesen
es
und so.
casten, genau.
Ja.
Du musst es ja nochmal casten in eine eigene Variable und dann könntest du es auf der eigenen Variable halt weitermachen. Und jetzt kannst du halt in der If-Abfrage halt sagen, Object, Instant Off, dann halt den Object-Typ und dann halt den Klassennamen plus die Variable, die eigentlich abgetestet werden soll. Und dann kannst du mit Zuweisung und dann kannst du mit den neuen Variablen halt weiter. Also eigentlich ist diese Zuweisung halt ist in den If-Konstruktor halt gelandet. Ich muss sagen, Code-Stücke zu erklären, das ist eigentlich doch, wo das mal, dass man sieht, es schon ein bisschen, ist nicht so easy. Was auch sehr cool ist, nächstes Feature ist dann Sealed Classes. Du kannst halt sagen, du hast ein Abstract Sealed Classes Animal, Permits, Dog und Cat. Und wenn du dann mit den Instant Off Operatoren arbeitest, da kannst du dann halt im den Blog halt direkt die Methoden halt aufrufen, die für Dog oder Cats entsprechend bestimmt sind.
Ach so, ja. So, jetzt hatten wir gerade ein ganz kurzes technisches Problem, sind aber wieder da, und es geht weiter mit Java 17.
Ja, wir sind bei Textbox stehen geblieben. Da sind mit Java 13 sind schon eigentlich Multiline-Textblocks eingeführt worden. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man SQL-Statements halt reinschreiben muss in Strings. Da war man immer gezwungen, über mehreren Zeilen immer mit solchen komischen Plus und neuen String. Und das ist halt jetzt weggefallen, dass ich halt entsprechend mit drei Quotes halt über mehrere Zeilen gehen kann. Und deswegen, ja, das ist eigentlich auch ein nettes Feature. Mal gucken, wie sich das halt. Welcher Schindluder damit halt weiter arbeitet. Ja gut, dann gab es noch API-Änderungen. Ich glaube, das, was auch noch sehr cool ist, halt, dass ein neuer HTTP-Client eingeführt worden ist. Den habe ich aber auch selber noch nicht genauer angeschaut. Deswegen habe ich jetzt noch keine Meinung dazu. Und da habe ich halt, und dann halt in der JVM wurden halt einige Änderungen gemacht, was halt Memory und Garbage Collector Performance halt angeht. Dann, also für einige sagen, haben mir schon gesagt, dass es wohl beim Performance Boost geben soll, aber da muss ich sagen, habe ich jetzt auch keine Erfahrung, was das angeht.
Ja, aber spannend. Also ich muss sagen, viele von den Features hat man natürlich in zig anderen Programmiersprachen auch schon mal gehabt. Also Java ist jetzt nicht unbedingt diejenige Sprache, würde ich sagen, die jetzt irgendwie hier hippe neue Konzepte einbringt, ne?
Naja, aber das wollte sie auch nie sein, ne?
Nee,
Das
das stimmt.
ist
Also es
halt.
war jetzt auch, also, ne,
Ja.
sondern, aber sie holt halt auch, also sagen wir mal, Konzepte dann nach einer Zeit auf und, ne, holt dann dementsprechend, sagen wir mal, so ein bisschen von den Sprachfeatures her auf. Wie siehst du das eigentlich jetzt gerade so in der Java-Welt? Also ich, meine Bubble ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht so auf der Java-Welt ausgerichtet. Ich
Das stimmt.
bekomme eher, ja, das stimmt, ich bekomme Kotlin viel mit. Und ich bekomme Java so ein bisschen mit. Was ich gar nicht mehr richtig mitbekomme, ist Scala. Ist das schon vorbei?
Also ich habe den Eindruck, dass Scala jetzt nur noch in Projekten eingesetzt wird, so als also als historischer Altlast in Anführungsstrichen. Also jetzt, also ich will nicht sagen nicht im Negativen, sondern die haben halt Projekte irgendwann mal in der Scala angefangen und die Migration ist halt teuer und deswegen belasten sie bei Scala. Bei neuen Projekten, was ich jetzt so aus meiner Filterblase halt mitbekomme, ist, dass sie halt entweder auf Kotlin oder auf Java halt setzen. Wobei bei Kotlin viele halt auch das in Frage stellen, weil halt Java mit diesen neuen Release-Zyklen, also alle 6 Monate neue Features rausbringen. Und ich sag mal so, die Java, man kann ja der Sprache halt vieles ankreiden, aber sie hört ja schon ein bisschen, wenn sie merken, dass irgendwelche Sprachfeature in anderen Sprachen gut laufen, dann versuchen sie es schon mit einzubinden und trotzdem noch diese Abwärtskompatibilität zu halten. Und deswegen wird der Kotlin meistens, wenn überhaupt, in meiner Filterblase in Android-Entwicklung benutzt. Ich kenne aber auch zwei, drei Projekte von Leuten, wo dann Kotlin benutzt worden ist. Also ja, Kotlin wird immer mehr, wird mehr eingesetzt. Vor allem, es wird auch ein Push wegen Android. Die Frage ist halt, weil ich ja auch eher im Backend unterwegs bin, ob sich das dann halt sich da. Ich glaube, im schlimmsten Fall wird das so ein Schicksal haben wie Scala, ja. Das wurde im Backend eine Zeit lang gehypt und dann ist es halt so in Versenkung. Obwohl ich eigentlich Kotlin sogar mehr Chancen geben, dass sie mehr überlebt als Scala, weil sie von der Kompliziertheit und von der Komplexität einfacher ist als Scala.
Das hätte ich mich auch
Okay, ist.
gesagt, dass Kotlin eigentlich sehr zugänglich ist, ne? Und ich glaube, also Java-Entwickler können mit Kotlin auf jeden Fall, ich sag mal, arbeiten irgendwo. Aber es hat trotzdem auch irgendwie diese hippen, schönen Features mit drin, die du so in der Sprache heutzutage haben willst. Und Scala war für mich immer so ein bisschen, da waren so viele Dinge möglich, weil das Funktionale da so forciert wurde. Das hatte aber halt nicht so diese breite Community oder in meiner Bubble, ne? Also ich will jetzt auch nicht die Scala-Fans hier
Ja.
vergraulen.
Also es gibt ein paar Frameworks, wenn du, glaube ich, bei diesen reaktiven Programmierern unterwegs bist, die bauen stark halt auf Scala-Sprachmittel halt auf. Und da lautet die Devise, also wenn du diese Frameworks benutzen möchtest, dann bist du schlecht beraten, wenn du es auf Java machst, weil das halt dann nicht mehr so elegant ist. Und dann macht das dann auch Scala halt zu lernen. Die Frage ist halt, ob jetzt jeder so reaktive Programmierung halt macht und da muss man sich auch gucken, wie sich in den nächsten Jahren halt auch Kotlin in dem Feld sich weiterentwickelt.
Ja, ich
Oder ich
meine,
hab, wurde
ja.
das halt schon weiterentwickelt und ich habe es einfach noch nicht mitbekommen. Das ist, weil das einfach jetzt nicht manchmal hier an der Stelle ist.
Ja, es
Also
ist
von da.
wirklich spannende Frage, muss ich sagen. Also das ist so, ich meine, wenn es nur um die Sprachfeatures geht, um Sachen elegant an- und auszudrücken, dann wartet man ja quasi dann wohl nur auf das nächste Framework, wo dann, keine Ahnung, dann doch wieder die Groovy-Sprachfeatures so ausgenutzt werden, dass man cool irgendein Problem damit lösen kann.
Genau, also was ich halt zu so den Projekten halt sehe, ist zum Beispiel, wenn man Spock benutzen möchte und nicht G und 5, dann benutzt man automatisch fürs Testing Groovy. Und dann macht das auch Sinn, das auf Groovy zu machen, weil einfach das Testen am vielen vereinfacht ist, beziehungsweise ich habe mal auch ein Projekt halt Java und Groovy halt gemixt, weil Groovy halt an vielen Stellen, was JSON-Verarbeitung und XML, ich musste halt viel XML und JSON halt verarbeiten, halt da eleganter war als Java. Habe ich da Groovy halt dafür benutzt. Aber das ist halt dann habe ich halt nichts gemacht aus beiden Sprachen. Ob das jetzt, ja, das war jetzt halt so ein Nebenprodukt, was halt jetzt nicht, was man auch schnell wieder wegschmeißen könnte, wo ich dann gesagt habe, okay, ich brauche einfach jetzt eine schnelle Lösung und da habe ich einen Mix rausgemacht. Wenn das halt wirklich was Produktives ist, weiß ich nicht, ob ich das auch anraten würde, deinen Produktivcode zwei Sprachen zu mixen, wo ich dann eher lockerer drauf bin, ist es halt an der Stelle, wenn Produktiv komplett Java ist, du aber in den Tests halt einfach andere Sprachen benutzt von der JVM, weil halt dann die Tooling, die Sprachen halt besser unterstützt werden. Also durch die Sprachen besser und also besser lesbar werden so.
Ja.
Aber Kotlin, ich meine, ich habe mit dem Georg zusammen und mit dem Karl-Heinz jetzt an diesen einen Dependency-Maven-Plugin, also Dependency-Update-Maven-Plugin gearbeitet von einem halben Jahr. Und das war in Kotlin. Und der Georg zum Beispiel ist ja der absolute Groovy-Fan. Ich würde mich eher als Java-Fan dann bezeichnen, also von dem Kenntnisstand her. Und wir beide hatten dann immer so manchmal Momente gehabt, wo wir beide halt Kotlin-Anfänger waren. Und dann hatten wir mal so eine What-the-fuck-Erlebnis. Also das ist in Java jetzt einfacher oder das ist in Groovy einfacher. Und Kotlin versucht ja, schreibt sich auf die Fahne halt, das Beste aus allen Welten halt zu nehmen. Und da waren so ein paar Sachen, dann wo ich erwartet habe, okay, das hätten sie jetzt von Groovy übernommen, haben sie aber nicht, deswegen. Aber das ist auch so ein, ich glaube, das ist so ein typisches Erlebnis, wenn du etwas Neues halt machst, ne? Das ist halt dann, ja. Und Fun Fact, der Georg ist jetzt zum Beispiel in ein Kotlin-Projekt gelandet. Also.
Das ist die Strafe.
Ah, ich weiß, ich habe das als Strafe. Das war mal was anderes. Ich glaube, der ist sehr am Fluchen, dass er jetzt Gradle machen muss statt Maven, aber das ist eine andere Geschichte.
Ach du meine Güte, ja. Ja, worüber man auch fluchen kann.
Oh ja. Also, dieser Podcast ist ein Meister-Podcast der Überleitungen.
Ja, ich habe nur drauf gewartet die ganze
Ja,
Zeit.
genau.
Wo ist denn meine Lücke? Ja, MS Teams ist eine
Oh ja.
ganz komische, schlimme Software.
Aber was hast du erwartet? Das ist von Microsoft.
Das, nee, das glaube ich, glaub, da widerspreche ich direkt, weil Microsoft macht auch einige Produkte richtig gut, unabhängig von der Plattform. Also Outlook zum Beispiel finde ich, was sie da in den letzten Jahren gemacht haben, ist eine sehr positive Entwicklung. Sogar die ganze Office Suite, also die haben alle ihre Schatten überall, ne? Aber es ist gefühlt besser geworden, so von der Usability und allem.
Okay, aber du
VS Code.
meinst jetzt über alle Plattformen hinweg. Das heißt, aber so Native App für Linux gibt es ja dann da immer noch nicht.
Für Office, ja gut, die gehen da ja komplett auf Web, ne? Also das ist, ich glaube, dass ihnen da nicht genug Nutzer sind, um die Office Suite rüberzuziehen, sondern ich glaube, da setzen sie drauf, dass die Web-App für die Office-Programme sich durchsetzt.
Also da muss ich sagen, dann bin ich ja so erstaunt, dass du über Microsoft Teams am Schimpfen bist, weil du könntest es ja um Chrome laufen lassen.
Ja, habe ich ja heute auch schon mal probiert, war aber nicht so, also kann auch in meinem Internet gelegen haben. Auf jeden Fall war das riesiges Pixel-Kino, dafür hat wenigstens. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob Teams alleine daran schuld ist, der ganze Audiokram geklappt, weil ich mich seit einer Weile damit rumschlage, was MS Teams und Ubuntu in der Kombination mit Audiosignalen anstellen. Es ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, wie ich es schaffe, manchmal, dass da ein Ton durchkommt und manchmal nicht. Das wirkt irgendwie sehr, sehr, sehr beliebig.
Naja, ich muss sagen, ich habe da den Daniel aber auch heute auch enttäuscht. Er dachte so, wenn ich Sandra dieses Problem erzähle, damit sie mir eine tolle Lösung präsentieren können. Aber ich habe auch mein System mit den Native oder, ich glaube, das ist nicht mehr Native, das ist so eine Electron-App, ne? Von Microsoft Teams für Linux. Da läuft es bei mir auch nicht und ich bin dann komplett auf Chromium, also Microsoft Teams in Chromium zu benutzen gewechselt.
Ja, vielleicht ist das die Lösung. Das muss ich jetzt noch mal ein bisschen evaluieren, ob das besser dann. Also es wird besser klappen, weil ich glaube, dann übernehmen sie die Audio-Settings, die du im Betriebssystem eingestellt hast. Weil sie das ja selber nicht mehr. Also dann haben sie ja keinen Zugriff mehr drauf. Also ich glaube nicht, dass die an andere Audiosignale drankommen, so einfach. Sondern der Browser gibt ja, glaube ich, nur ein Signal durch und nicht alles. Ne? Und dann klappt das schon mal besser. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist, also ich muss sagen, unter Windows kenne ich Teams jetzt nicht. Also ich habe Teams noch nie unter, glaube ich, noch nie unter Windows verwendet. Ich fand es am Mac immer wieder komisch und unter Linux finde ich es ganz schlimm.
Naja, was mich ja doch total ankotzt, ist, du kannst auch in, du kannst nicht mehrere Accounts halt sich anmelden an der App. Und das ist halt, okay, das für dich ist wahrscheinlich nicht so schlimm, aber als Berater, wenn du mehrere Kunden hast, betreust, die benutzen alle Teams, dann kannst du halt, das ist unmöglich, halt sich mit mehreren Accounts an Teams anzumelden. Und das
Das
ist dann
Problem
halt.
hatte ich, als ich Berater war, auch noch. Also das ist dann, dann hast du hier irgendwie Kunde XY nutzt Teams, ja. Dann willst du dich aber irgendwann wieder mit einem anderen einloggen, mit einem anderen Account, weil du nicht mit dem Kunden zu tun hast, ja. Und es ist ein riesiges Chaos. Ja.
Also da, auch wenn man darüber schimpft, dann ist mir Slack und Konsorten echt lieber.
Ja, also zumindest klappt das. Also ich muss zum Beispiel sagen, wenn ich so Zoom sehe. Gut, das bietet jetzt nur Videochat an, aber das dann wenigstens richtig. Also vielleicht ist einfach das Problem, dass Teams irgendwie versucht, zig Probleme zu lösen, weil du hast irgendwie einen Chat drin, dann ist da noch eine SharePoint-Anbindung und noch ein bisschen Kalender ist drin und dann hast du noch Video und du hast diese Gruppen, wo du, also diese Teams innerhalb von Teams, ja.
Ja, und Whiteboard und
Genau, und du kannst auch alle möglichen Apps installieren und das ist einfach so ein riesiges. Nee, also dann mag ich den Ansatz lieber, dass man sagt, komm, wir machen jetzt eine Sache hier richtig und haben halt zwei Apps fertig.
ja.
Und ja, das haben sie noch meiner Meinung nach nicht ordentlich hingekriegt und
Ja, das Schlimme ist ja, Teams ist ja neu entwickelt, ne? Das ist ja nicht so, dass irgendwie das eine Altsoftware von 20 Jahren einfach so historisch gewachsen, ne? Sondern, ich glaube, die haben sie erst vor ein paar Jahren erst neu entwickelt, ne?
ja, merkst du, was für ein Unterschied das ist, ne? Wenn du so mal siehst, VS Code ist auch gewachsen in den letzten Jahren, ist aber irgendwie doch eine brauchbare IDE, je nachdem, was du machst.
Ja, gut. Ist es noch, ist es nicht ein Texteditor mit more Feature? Oder ist es, oder würdest du sagen, das ist schon eine vollwertige Idee?
Ich würde sagen, es ist eine Plattform sogar, weil wenn ich jetzt sehe, dass ich sogar im Browser meine VS Code ins, also meine VS Code Settings laden und damit arbeiten kann, ne? Also es gibt ja GitHub Code Spaces, da haben jetzt letztens noch rausgebracht, dass du so im Browser quasi arbeiten kannst. Das war das erste Mal, dass ich auf meinem iPad mit der Tastatur angeschlossen in einem Repository halbwegs gut arbeiten konnte. Also das war wirklich eine tolle Erfahrung. Das muss ich sagen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man je nachdem, wie das Projekt-Setup da ist, mit einem iPad und einer Tastatur wunderbar klarkommt. Also jetzt
Ja,
vielleicht nicht auf
okay.
Dauer und nicht 8 Stunden am Tag, aber so grundsätzlich.
Ich wollte sagen, das ist vielleicht, wenn man unterwegs ist und schnell mal was gucken möchte, kann ich mir gut vorstellen. Oder bei Verbindungen mit GitHub, wenn du in Open Source Projekten was gucken möchtest. Dann hatte ich, glaube ich, Gitpod mal benutzt dafür. Aber auf der anderen Seite, also da kannst du mich auch oldschool nennen, aber ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich das so bei mir alles auf der Platte habe und nicht unbedingt vom Internet abhängig bin. Ist so,
Ja,
ja, wenn
klar.
ich ein Maven bilde oder so, da brauche ich das Internet, weil ich die Dependencies immer runterladen muss, aber nehmen wir an, das hätte ich alles schon auf der Platte. Dann, ja, damit dass ich vom Internet nicht so abhängig bin.
Ja, aber wenn du sowas hast, du bist bei uns auf der Webseite, da ist irgendwo ein Typo oder irgendwo ist was falsch geschrieben, ne?
Ja, genau, das war's, ist cool, ja.
Du gehst in einem Browser deiner Wahl auf GitHub, gehst dahin, wo du hin willst, drückst Punkt. Dann öffnet sich diese VS Code Instanz und also dieser Code Space innerhalb von GitHub, der aussieht wie VS Code und ja, kannst arbeiten damit.
Ja, da gebe ich dir recht. Das ist dann, genau, das ist so ein Anwendungsfall, wo ich mir das halt vorstellen kann. Aber so, das ist meine Idee halt komplett ersetzt, glaube ich. Also zumindest bei mir nicht.
Nee, komplett ersetzen würde ich auch nicht sagen. Dass du VS Code nutzen kannst, kommt immer darauf an, was du für Technologien verwendest. Also ich selber. Mit Java finde ich IntelliJ immer noch für mich persönlich so am besten, weil ich es einfach kann. Ne? Also von mir aus kann man da auch diese anderen beiden nehmen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt JavaScript oder TypeScript mache, finde ich VS Code zum Beispiel ziemlich stark und Go hat mir zum Beispiel auch da Spaß gemacht. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wo du mit arbeitest und hängt dann ja auch an den Plugins, die du drin verwendest, weil. Je besser die das dein Ökosystem unterstützen, desto besser kannst du halt damit arbeiten und dann, ja.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe mal VS Code mal Anfang letztes Jahres mal für Java ausprobiert und ich fand es schrecklich und habe es wieder weggelassen. Aber vielleicht muss ich der Sache einfach noch eine neue Chance geben.
Aber jetzt haben wir auch Codespaces schon so leicht angesprochen.
Mann, ey, ne? Und das stand nicht auf unserer Liste.
Doch, 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 Sekunde, das stand
Aber
natürlich
nicht
auf
für
uns.
Folge 12.
Doch, doch, guck doch mal
Ja,
genauer.
ach, komm mal. Mensch, Magic.
Ja.
Fernbedienung hier in meinem Browser.
Ja. Aber ich finde den Ansatz cool und vielleicht entwickelt sich da ja was in diese Richtung, dass du dann doch vielleicht mehr, wenn du Internet hast, übers Web solche Bearbeitungen und sowas machen kannst. Muss man mal so ein bisschen beobachten, wie das so ist und wie alltagstauglich das ist.
Naja, vielleicht vereinfacht das auch an Open Source Themen mitzumachen, ne?
Ja, weil du einfach, ja.
Weil du
Das
einfach
muss.
mal ein paar Typos so fixen kannst.
Ja, oder eine Kleinigkeit, du machst einen Pull-Request und willst noch irgendwas ergänzen oder du hast einen Pull-Request bekommen, nee, gestellt, hast Feedback, willst das einarbeiten und dann gehst du halt schnell in deinen Browser. Öffnest das, passt es an. Kannst ja auch innerhalb von GitHub machen, gar keine Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Use Cases gibt. Ich glaube nicht, dass irgendwann Entwickler nur noch mit dem iPad oder in naher Zukunft nur noch mit dem iPad und einer Tastatur oder Tablet eurer Wahl und einer Tastatur durch die Gegend laufen, weil ja, das ist wahrscheinlich dann eine Nummer zu schwer. Aber es ist näher dran. Also ich weiß, dass ich schon vor ein paar Jahren seit ein paar Jahren immer wieder mal geguckt habe. Könnte ich hier eigentlich vernünftig drauf entwickeln, wenn ich das wollte? Und das hat jetzt, sagen wir mal, durch so GitHub Code Spaces und das, was so in dieser VS Code Welt gerade passiert, so einen kleinen Sprung gemacht. Ja.
Vor Codespace gab es noch andere Projekte, die sahen eigentlich VS Code auch recht ähnlich. Nannte sich Gitpod. Das ist aber auch nicht von GitHub entwickelt, sondern von einer externen Firma. Und das war auch schon ein, 2 Jahre vorher da Gehversuche. Aber das ist halt nochmal. Das ist nochmal was anderes, wenn das wirklich von GitHub halt an der Stelle kommt. Ich bin mal auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht wird das der feuchte Traum aller Manager mal wahr, dass sie nur noch Syn-Clients den Entwickler geben müssen und dann alles und dann entwickeln alle in der Cloud.
Ja, mega, oder? Das doch.
Nee.
So, hier ist ihr iPad Mini und hier ist eine Tastatur.
Ja, vor allem die Dinger sind ja nicht günstiger, als so einen potenten Rechner mir zur Verfügung zu stellen, ne? Und dann ist das Internet weg.
Ja.
Ja, also.
Aber ich meine, du kannst ja auch Progressive Web App machen, so ein bisschen kannst du ja auch mit Internetausfällen da arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Codespace ist, da habe ich ehrlicherweise nicht nachgeguckt, aber wenn das Internet da ist und du hast das Ding schon im Browser geladen, kannst du auf jeden Fall irgendwie weiterarbeiten, bin ich mir ziemlich sicher.
Naja. Naja, es, ja, sag mal so, es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, was da, da sich in deine Richtung halt sich bewegt.
Ja.
So, kommen wir zum nächsten Thema.
Mir ist gerade erst aufgefallen, dass du eben schon versucht hast, die Überleitung zu machen und ich habe es
Weiß ich,
verpennt.
aber ja, du hast es verpennt, aber deswegen muss ich hier so einen harten Cut machen.
Nein, nein, nein. Lass uns doch noch mehr darüber sprechen. Einen Anwendungsfall, den du gerade schon skizziert
Okay,
hast.
genau, ein Anwendungsfall
Ich habe
für GitHub.
mein iPad und ich habe meine Tastatur und ein gutes Glas Wein und jetzt sage ich mir, ich möchte mitmachen bei einem Open Source Projekt.
Nein, eigentlich nicht. Du willst eigentlich eine Doku lesen und findest da einen Typo. Und dann
Genau.
kannst du sagen, fork me on GitHub, dann machst du das und stellst fest, ach scheiße, das ist mein iPad und nicht mein richtiger Rechner. Und dann machst du die Punkt-Taste und dann, hey, ColdSpace geht auf. Und dann kannst du halt ein Typo fixen, bei einem Glas Wein.
Du kannst ja auch
Und dann
ja.
Pull-Request stellen und schon hast du, bist dein erster Open-Source-Contribution fertig.
Also ist das so, dass wie du immer da reinkommst oder wie kommst du in? Du bist ja da ein bisschen aktiver als ich.
Ja, also ich halte mich eigentlich für total inaktiv, aber alle sagen, ich wäre so total aktiv in Open Source. Deswegen muss man vielleicht, vielleicht differenzieren, dass man Open Source halt, also beim Open Source mitmachen halt viele Facetten hat. Und wo ich halt angefangen habe bei Open Source, das ist halt ganz einfach Bugs einfach nur öffnen. Alleine ist das Feedback, dass wir da Fragen stellen oder auf Mailinglisten Fragen stellen, dass die, so dass die Leute halt Feedback kriegen, wie die Libraries oder die Toolings halt da benutzt werden und dann entsprechend, wenn etwas nicht funktioniert. Und bei manchen Bugs ist das so, dann also, so bin ich zumindest drauf, dass ich denke, okay, der Fehler liegt irgendwie bei mir, dass ich dann halt auch manchmal dann durchdebugge, was ich, ob ich irgendwas falsch verstanden habe oder die Doku an der Stelle nicht ausführlich ist. Und dann hast du eigentlich schon die Lösung für den Bug und dann kannst du auch gleich einen Pull-Request halt erstellen. Aber nichtsdestotrotz, ich mache dann eigentlich immer ein Issue halt auf, dass es ein Ticket dafür gibt. Und dann stelle ich auch gleich einen Pull-Request dafür. Oder wenn ich merke, dass die Doku an der Stelle falsch ist, dann mache ich halt einen Pull-Request für die Doku halt an der Stelle halt auf. Das sind eigentlich so die dankbarsten halt Sachen. Dann kam halt bei uns im Discord auch die Frage, ja, man ist halt so unsicher, ob man jetzt irgendwas beachten muss. Ich soll die Leute jetzt nicht mit diesen klassischen Sachen abwälzen, von wegen, ja, das steht doch in den Projekten halt da, wie man halt contributen kann. Es gibt auch Projekte, wo man es nicht tun kann. Und bei größeren Sachen stelle ich jetzt mal ein Issue und diskutiere es mit dem Maintainer überhaupt durch, ob das gewünscht ist, dieses Feature, oder ob ich irgendwas falsch verstanden habe. Und dann frage ich auch nach, ob ein Pull-Request überhaupt erwünscht ist. Es gibt auch Open-Source-Projekte, wo halt keiner einen wünscht ist. Und wenn da keine Regel ist, wer da irgendwie das wie haben möchte, dann mache ich halt die Branches, dass ich halt irgendwie in den Issue-Nummer von GitHub nehme und dann irgendwie einen Titel, was irgendwie nahe kommt. Und mache die Commits dann entsprechend halt immer am Anfang halt die vom Issue, die ich dann halt gesetzt hatte.
Also,
Und wenn ich
Sekunde,
mir.
ich wollte gerade noch mal gerade
Ja.
ein bisschen bohren. Also es geht jetzt gerade darum, dass du beim Open Source Projekt mitmachen willst und eine Frage von René war, wie du die Branches benennst, ne?
Genau, also das, ja, sorry, habe ich das nicht so ausführlich gemacht, genau. Also die Frage war gewesen, wenn in Open Source Projekten halt keine Anweisung gibt, wie man sich da mitbeteiligen kann oder keine Regeln gibt, wie man Sachen halt machen möchte, dann mache ich das so, dass ich halt die Branches irgendwie halt die Nummer des Issues halt reinstelle, also irgendwie Issue Nummer 123 und dann einfach noch einen Namen für mich halt, dass ich jetzt finde. Denn nachdem dieser Pull-Request halt gestellt ist und gemerged ist, verschwinden diese Branches. Also eigentlich gibt es da keine Notwendigkeit, das dann großartig zu pflegen. Das sage ich nur für sich selber, dass man da halt da zurechtkommt. Was irgendwie viel wichtiger. Ja.
Sekunde, kann man nicht eigentlich auch gucken, wie die anderen es machen? Also ich hätte jetzt gesagt, ich gucke einfach mal ins Repository, was für Branches existieren denn da? Und dann erkennt man ja vielleicht sogar schon so ein Pattern und dann hätte ich jetzt gesagt, dann gucke ich, dass ich das irgendwie, wenn mir das hilft, also wenn das Pattern irgendwie Lieblingskatzenname ist, dann vielleicht nicht, aber da kann man ja auch mal gucken, was sonst in dem Repository gerade so passiert.
Ja, schon. Du musst dir aber vorstellen, manchmal sind die Branches irgendwelche Abzweigungen für ein Major Release. Das hilft dir an der Stelle leider nicht. Du könntest gucken bei geschlossenen Pull-Requests, wie die das gemacht haben.
Genau.
Aber das könntest du schon machen. Weil
Aber
technisch
ja.
gesehen ist ein Pull-Request ja nichts anderes als ein Branch.
Genau, und ich meine, aber ansonsten, da hast du ja schon ganz recht, ist die Benennung von Branches jetzt erstmal nicht so kritisch, ne?
Ja.
Also kann natürlich sein, außer das hippe Superprojekt, wo da jemand den ganzen Tag guckt, dass die Branches ja den richtigen Namen haben, weil sonst sehr, sehr schlimme Dinge passieren.
Aber dann
Ja.
haben die meistens auch eine Contribution Guideline, wo
Ja.
das dann drin steht. Und
Genau.
wenn die Leute das halt nicht reinschreiben, dann, ja, dann. Also im Notfall kriegt man auch dann eine Nachricht, wenn ein Kommentar, wenn es halt nicht passt, dann ändert man das auch. Das ist halt nicht so. Ja, bei den Commit-Messages halt dann, das ist eigentlich total witzig. Also ich finde, dass sowas mindestens drin stehen sollte, ist halt der Issue-Nummer, dass das halt dann auch in den Issue-Tracker halt mit auftaucht. Aber da gibt es halt unzählige Diskussionen, ob man, wie man das machen soll, ob man die mal squashen soll, bevor man den PR stellt oder nicht. Ich tue es nicht. Ich habe es eine Zeit lang mit Squash gemacht, aber ich habe dann nachhinein gesehen, eigentlich fehlt mir da doch die Historie von den Zwischencommits, was ich da gemacht habe. Auch nach dem Merchen. Deswegen bin ich da wieder davon abgegangen. Aber es kann auch sein, dass ich ihn demnächst auch so wieder umbinde, weil ich bin da eigentlich immer zwiegespalten, was das angeht.
Kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie du committest, ne? Also wenn ich habe jetzt überlegt, ich habe jetzt oder wir haben zuletzt jetzt wieder sehr viel mit dem Mob-Tool gearbeitet, also Mob-SH, was man auch nur jeden Tag loben kann, weil das richtig cool eigentlich ist. Wenn du dann in einem Mob arbeitest oder in einem Pair arbeitest und das machst, dann hast du ja auch viele Commits dazwischen, die jetzt sagen wir mal, naja, halt irgendeinen Zwischenstand deiner Arbeit repräsentieren, aber keine fachliche Änderung, sage ich mal, im großen Stil.
Gut, das würde aber bedeuten, dass du im Mob halt was in Open Source halt machst, ne? Das ist ja meistens eher seltener der Fall.
Oder zu zweit. Denk dran, wir wollten eigentlich noch, oh, ist der Oktober schon fast rum, wir wollten eigentlich nochmal zusammen was Open Source machen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, aber wenn wir das jetzt zu
Nächstes
zweit
Jahr.
machen würden, dann noch ein ganzes Jahr warten. Naja,
Nein, wir können sofort. Nee, jetzt komm nicht vom Thema ab.
Wir sind bei
Also,
Commit-Messages und ich habe
ja.
gesagt, wenn du jetzt zu zweit arbeitest und wir entscheiden uns für dieses Tool, dann sind unsere Commit-Messages erstmal ganz großer Unsinn.
Ja. Genau, aber da könntest du ja auch squashen. Du kannst eigentlich auch nicht alle Commits squashen, ne? Das geht, glaube ich, auch.
Ja, das, also, ja klar, also du
Ja.
kannst, es gibt immer die Zwischenlösung. Ne? Ich habe jetzt es etwas vereinfacht dargestellt.
Ja, genau. Also, ja, aber dann muss ich sagen, dann gibt euch der Maintainer eigentlich auch Feedback, was da abgeht. Aber was ich auch viel wichtiger finde, ist, man soll nicht denken, dass Open Source Projekte oder Contribution nur da ist, wenn man also wenn man halt Source Code halt schreibt. Das hilft auch viel, an Dokumentation halt mitzuarbeiten. Das ist immer der einfachste Einstieg. Und was mittlerweile ich auch denke, ist, was auch unter Open Source Contribution halt reinfällt, ist, ist halt, wenn man einen Artikel oder Blogpost über ein Tooling oder ein Tool schreibt oder ein Library schreibt, wenn man öfters benutzt, das hilft auch sehr, finde ich auch, oder einen Vortrag halt hält. Und
Ich
ich
bin auch
glaube
der Meinung,
deswegen.
dass das, was wir gerade machen, in diese Richtung geht. Ist vielleicht jetzt nicht, dass eine Library von direkt profitiert, aber
Ja gut, genau, wir reden auch darüber, ne?
ja.
Also deswegen, auch wenn wir jetzt nicht die Reichweite haben, aber irgendwo schwappt das doch jemand hier auf von den Zuhörern und vielleicht hilft das halt an der Stelle halt weiter.
Hallo, wir sind bei allen wichtigen Entscheidern. Also
Hallo?
bei den Kernleuten. Wir haben unsere Hörerschaft genau ausgesucht. Das ist so
Ja.
optimiert. Also jeder, der das hört, ist eigentlich automatisch extrem wichtig und bringt Reichweite. Ja, das ist halt nicht die Masse, sondern wir haben die Qualität. Wobei wir
Ah,
haben auch
okay.
eigentlich schon einige. Also ich bin zufrieden mit den Zahlen. Ja.
Ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht unzufrieden mit den Zahlen bin. Ich habe nur gesagt, dass wir es vielleicht jetzt nicht die. Naja, gut, egal. Nein, ich werde unseren Podcast auch nicht schlechter reden, als er ist. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ah, genau, und der Einstieg so in Open Source, wenn ihr also doch lieber coden wollt oder so. Was mir halt sehr geholfen hat, war halt solche Veranstaltungen zu besuchen wie ein Hackathon, also wie ein Hackergarten oder Hash Commit, nee, Hack Commit Push. Dann die Cyberland hat auch im September ein Codecamp, wo so erstmal Eclipse Foundation, aber ich kann schon mal spoilern. Demnächst kommt auch was im Dezember, wo auch andere Open Source Projekte mitbeteiligt sind. da entsprechend, wo man halt mit Maintainer zusammen halt was entwickeln kann. Das hilft auch ungemein. Oder was ich halt mit dem Georg zusammen gemacht habe im Lockdown. Wir hatten ein bisschen Langeweile gehabt. Wir haben uns einmal die Woche halt nach der Arbeit getroffen online und haben halt beim Open Source Projekt halt gemacht und zu zweit uns, so sind wir halt in Kotlin halt rangekommen. Und dann wird halt den Maintainer halt gefragt, hey, was hältst du davon, wenn wir dieses Feature für dich halt, was als Ticket da war, halt weiterentwickeln? Und wir hatten dann zwischendurch halt auf so Drafts Pull-Requests halt aufgemacht. Das heißt, das sind Pull-Requests, wo man sehen kann, okay, da kommt ein Pull-Request, aber das kann man auch noch nicht mergen, weil das man noch nicht fertig ist. Und so konnten wir dann zwischendurch schon mal Feedback kriegen, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht.
Was ich vielleicht auch noch vorschlagen kann, wenn man da so reinkommen möchte, ist es, viele Projekte haben ja auch irgendwie so Examples. Wenn man sagt, ey, hier ist ein Example, das habe ich jetzt so ähnlich in Produktion schon mal eingesetzt oder das ergänzt die Beispiele von der Webseite, dann ist das so vielleicht so die Mischform aus
Genau.
Dokumentation und ein bisschen Code schreiben. Und würde ich sowieso empfehlen, immer wenn man solche Anwendungsfälle hat mit so Libraries, die vielleicht ein bisschen abweichen oder irgendwas Spannendes, Neues beibringen, das kann man contributen oder man kann auch darüber Content schaffen, sei es ein Blogartikel oder halt was auch immer, wie es halt passt.
Genau, und ansonsten immer nach Ausschau halten nach diesen Good First Issues. Das ist auch relativ gut und ja gut, jetzt, wie der Daniel schon gesagt hat, im Oktober war dieses Hacktoberfest. Also mittlerweile bin ich da ein bisschen zwiegespalten, was das dieser Event angeht, denn die erzeugen auch viel Spam-PRs. Deswegen ist es ein bisschen verrucht geraten. Am Anfang war das auch eine super Sache, weil dann hat man sich im Oktober halt Zeit genommen und einfach mal ein paar, also ich habe da mal gerne ein paar Doku-PRs halt gemacht, die ich immer schon mal auf meiner To-Do-Liste hatte, aber aus Gründen nicht gemacht habe. Das ist dann halt so, was dann an der Stelle halt hilft.
Ja, und der René kennt uns, nämlich der hat auch direkt gesagt, bitte nicht einfach nur kommt auf das Projekt an. Also unsere
Ja.
Standardantwort immer. Oder fragt einfach nach. Nee, also Contribution Guide ist, glaube ich, irgendwo klar. So ein bisschen gucken, was machen andere da, war jetzt auch so ein bisschen. Und ich würde auch sagen, nicht zu viel Ehrfurcht haben vor diesen Projekten. Das sind nämlich eigentlich auch nur ganz normale Leute und wahrscheinlich freuen, also viele freuen sich einfach, wenn da jemand mitarbeitet. Ja, wenn ihr natürlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Maven direkt mitarbeiten wollt oder bei React oder was auch immer, welches hippe Framework, dann ist es vielleicht eher so, dass da die Regeln strenger sind, aber dann wird es ja auch dokumentiert. Und bei so kleinen Libraries und Tools ist es, glaube ich, eher gewünscht, dass Leute da auch ein bisschen
Ja, und
helfen.
einfach mit den Leuten reden und es gibt aber auch Libraries, die wollen halt auch kein Contribution halt haben, ne? Aber das schreiben sie meistens auch mit rein. Deswegen, aber zum Beispiel, ich habe auch mal vor vielen Jahren einen Bug bei Spring Batch halt entdeckt, ja. Und man denkt jetzt, oh, Spring, ne? Endeffekt waren sie auch mit den Bugfixes dann auch dankbar und wurde auch relativ schnell innerhalb von wenigen Tagen auch gemerged. Also deswegen. Klar, da hatte ich hier, da war ein bisschen dann, das soll man jetzt auch nicht verschweigen, da hatte ich ein bisschen mehr Papierkram gehabt, weil dann musste ich halt eine Agreement, ach, keine Ahnung, wie das heißt, also ich musste unterschreiben, dass eigentlich sagt, dass sie halt meinen Code benutzen dürfen, weil sonst, wenn sie es einfach reinmergen ohne dieses License, war kein License Agreement, also irgendwie anders, Contribution Agreement. Naja, es geht halt darum, dass du die Rechte halt abtrittst an den Code, dass sie es halt benutzen können. Wenn sie es nicht machen als Firma, dann hättest du nämlich die Möglichkeit, das nochmal Jahre später halt einzuklagen. Und ja, das wollen die halt nicht und deswegen schützen sie sich an der Stelle.
Ja, genau. Das hast du bei den etwas größeren dann. Das ist aber auch
Also, ja.
dokumentiert normalerweise, wenn das auf dich zukommt.
Ja, klar, genau. Also, was halt Gute ist halt bei den Projekten, meistens haben sie schon so ein PR-Template fertig. Da sind auch so Ankreuzdinger und dann mit Links zu Agreements, wo du das halt hinschicken kannst. Das ist natürlich da ein bisschen mehr Aufwand. Also wo Contribution halt am aufwendigsten war eigentlich bei der Eclipse Foundation. Aber das zum Glück muss man sagen, ist, die haben ja auch eine eigene Git-Infrastruktur gehabt mit Gerbet und so. Und das war ein bisschen mega, ein bisschen aufwendig. Aber diese mittlerweile sind ein paar Projekte auf GitHub umgezogen und seitdem ist das da. Auch entsprechend einfacher geworden. Man muss trotzdem noch dieses Agreement halt unterschreiben.
Ja, aber dann geht's rund und dann ist man Contributor.
Genau. An der Stelle kann ich nochmal auf einen Artikel von Georg und von mir verweisen, wie wir ins Open Source gekommen sind. Das kann ich nochmal gerne in die Key, in die Shownotes verlinken. Und da wäre eine Frage an René, ob wir alle seine Fragen diesbezüglich beantwortet haben.
Ansonsten, René ist ja auch im Discord, wo ihr auch alle jetzt reinkommen könnt, nachdem Sandra das erste Mal zur Webseite contributed hat und den Link gefixt hat. Genau, da könnt ihr ziemlich ansprechen und Feedback direkt geben und auch Vorschläge machen für Themen oder
uns sagen. Aber nicht schon wieder das, nicht die Themenvorschläge, wir müssen das mal unsere andere.
Doch, das immer. Also das, immer. Die Tür wird nicht zugemacht hier. Ja. Wie hast du das bei Twitter nur mitbekommen, dass ich nach Themen gefragt habe?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss dir Twitter zeigen, wie du ihn benutzen sollst, zusammen mit anderen Leuten, dass ich mitbekomme.
Ja, vielleicht, ja, aber ja, gut, du solltest das nicht lesen, wenn ich sage, dass das nicht für dich ist, ja?
Das wäre so, ach so funktioniert das. Oh.
Ja, also bitte. Uns hat ja geklappt.
Ja. Auf jeden Fall, ja, okay. Ja, natürlich dürft ihr uns Themenvorschläge schicken. Ich bin jetzt nur der Bremser hier, weil unsere Liste sehr lang ist und ich habe nur nicht, dass wir hier Erwartungshaltungen aufschwören und die dann nicht halten können.
Aber ich glaube, das kann man, also Kunde, da muss ich jetzt mal so ein bisschen, also richtig voll sind zwei Spalten, die Themaspalte und die Konsumspalte, ja. Diese What-If-Spalte, also da, wo wir drüber reden, was mache ich denn, wenn? Da ist aber jetzt nochmal ein Thema wieder reingekommen, was auch mit dem Hörer des Monats zu tun hat, der ja immer noch existiert, ja. Aber die ansonsten auch News des Monats, also wenn ihr sagt, hey, hier ist jetzt gerade dieses hippe Thema, Java 17 oder 18, sprecht da doch mal drüber oder was ist denn eure Meinung? Immer her mit den Themen, das schaffen wir. Nur reine Themen, über die wir sprechen, da tun wir uns in der Tat ein bisschen schwer gerade. Die Spalte ist gerade recht voll.
Ja. Aber gut, das ist immer so, wir haben auf jeden Fall Themen fürs nächste Jahr, aber natürlich, neue Themen sind hoch willkommen und deswegen haben wir auch als Thema, kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, auf Wunsch eines einzelnen Hörers haben wir jetzt CI/CD vom letzten Mal nämlich da oben priorisiert.
Ja, weil wir ja spannenderweise erfahren haben, dass du da voll Ahnung von hast.
Ja, ich weiß auch nicht, wer das so in die Welt so. Also gut, zumindest habe ich gesagt, da kann ich ad hoc was erzählen.
Genau.
Also von daher, ja. Und das Witzige ist, ich hatte die Tage halt einen Tweet gesehen, wo sich jemand aufregt, dass die Entwickler schon mal loslegen sollen, wo der PO seine Anforderungen nicht weiß. Und dann hatte ich eigentlich geschrieben, naja, man kann doch die Situation auch nutzen, um sich mal um Automatisierung sich zu kümmern. Das fand der Originalautor nicht so lustig. Oder ich habe seine Satire nicht verstanden. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich frage mich immer, warum Leute nicht automatisieren, weil ich bin als Entwickler so unendlich faul. Und wenn ich das irgendwie vermeiden kann, dass ich sowas nochmal machen muss, finde ich, ist das so super cool, wenn du das irgendwie automatisiert hinkriegst.
Ja, ich kann es auch nicht verstehen, aber es wird immer gerne die Ausrede benutzt, weil dafür ist ja keine Zeit. Und dann, wenn ich dafür Zeit kriege eigentlich, weil der PO mit seinen Anforderungen noch nicht klar ist. Und manche Rahmenbedingungen sind ja schon gesetzt, ne? Wie zum Beispiel, welche Technologie verwendet wird. Also, wer hält mich davon ab? Ich brauche keine Anforderungen zu wissen, um halt so ein Spring Boot Skelett schon mal aufzusetzen mit einem Bild und mit einer Pipeline halt, Deployment Pipeline in meine Umgebung. Und die erste Umgebung kann ja eine Testumgebung sein. Aber da habe ich zumindest mal die Deployment-Skripte, ne? Und fertig genau. Bin ich. Und deswegen, na gut, aber dann wird dann halt aufgesetzt, ja, ich kenne die Anforderungen nicht, mache aber schon eine Technologie zu auf. Ich so, nee, also auch da geht wieder, ich fange Automatisierung iterativ an, aber und passe sie dann entsprechend an, wenn ich weiß, welche Technologien ich dann mir noch mehr reinziehe. Aber sowas wie eine Sprache oder welches Application Framework ich nutzen möchte, da bin ich der Meinung, dass es steht schon meistens fest, ohne dass ich die fachliche Anforderung halt weiß.
Ja, außerdem so, also Vielleicht ist das Problem eher, wenn der Product Owner zu komplizierte Stories am Anfang macht. Ich bin dann ja ein riesiger Freund davon zu sagen, hey, jetzt mache ich mal super einfache Stories, wo ich vielleicht halt auch weiß, das ändert sich nochmal. Das kann ich dem Team ja sagen. Ich sage einfach, okay, wir fangen jetzt mal mit dem an. Das ist noch nicht ganz final. Das wird sich da und da wahrscheinlich noch ändern, aber dann könnt ihr schon mal den Durchstich machen oder keine Ahnung was, ne?
Ja, genau.
Durchstich
ist total wichtig, ja.
Und das muss ja nicht alles echt sein, ne? Solange man noch in der Testumgebung ist, kann man da auch faken bis zum Ende und vielleicht einfach mal so einen Service oder so bereitstellen, der einfach jetzt sich einfach mal richtig verhält, damit man den anderen weiterentwickeln kann. Und danach entwickle ich agil weiter, weil ich einfach sage, okay, was brauche ich als nächstes, damit ich produktiv gehen kann, so richtig, ne? Dann habe ich zwar noch kein richtiges CI/CD, aber ich arbeite schon mal in die Richtung. Und dann kriege ich die ersten 2 oder 4 Wochen sogar auch noch ganz schnell gefüllt. Schaffe schon so ein bisschen Value, habe aber vielleicht auch ein bisschen Zeit, in die Infrastruktur rein zu investieren, ohne dass ich so rein technische Stories habe, wo ich nur irgendwelche Services mal hochfahre, die ich vielleicht irgendwann mal brauchen werde.
Ja, genau. Also, Frage ist halt, vielleicht müssen wir auch definieren, was CI/CD ist, ne?
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich es jetzt schon so oft verwendet habe, das Wort.
Ja, genau. Also mit CI ist es Continuous Integration gemeint und mit CD ist halt Continuous Delivery. Und ich bin der Meinung, dass CD ohne CI nicht funktioniert. Also eigentlich ist CD aus meiner Sicht eine Weiterentwicklung von Continuous Integration.
Was ist denn Continuous Integration erstmal? Fangen wir mal wieder an. Wir müssen ja auch denken, wir haben ja auch mindestens einen nicht-technischen Hörer gerade.
Genau, nicht-technischen Zuhörer. Okay. Ja, also die einfachste Stufe von, also die Grundbasis eines Continuous Integration ist halt, dass bei mir alles, was ich so habe für meine Softwareentwicklung oder das, was später vom daraus gebaut wird, in ein Versionskontrollsystem halt halt landet. Und eigentlich ist es egal, welches Flavor man benutzt. Also die Technologie darunter ist erstmal egal, aber wichtig ist halt, dass ich eine Historisierung halt habe, wo ich dann halt halt weiß, okay, wer wann was gemacht hat und dass ich dann später, wenn es mal was nicht funktioniert, ich relativ, das ist immer auch schwierig genug, aber dass ich dann halt so Hilfestellung habe mit der Historisierung, wo ich zurückkehren kann, wo etwas funktioniert halt hat. Und dazu gehört aus meiner Sicht nicht nur Source Code, sondern auch irgendwelche Deployment-Skripte, also die Skripte, die die Software halt auf den Server halt bringt oder halt ausliefert. Und das Schöne an der Historisierung ist, ich kann dann halt so Labels halt setzen, wo ich sage, okay, das war eine besonderer Stand, weil das zum Beispiel eine Release-Version da entsprechend darstellt. Habe ich jetzt Git und so, Konsorte vielleicht vernünftig erklärt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich meine, ansonsten kann ich nur sagen, ich würde halt auch Dokumentation damit reinpacken.
Ja, Dokumentation passt auch super dazu.
Genau, dann hast du das auch mit da drin und das ist eigentlich eine ganz schöne Art und Weise, so zusammenzuarbeiten. Weil du hast ja ein Projekt mit sehr vielen Dateien, wo viel Änderung ist und wenn du da die Änderungen so ein bisschen verfolgen kannst und auch vor allem rückgängig machen kannst, das ist schon mal ein guter Anfang, ja.
Ja. So, und aus meiner Sicht kommt dann die Stufe 2. Das ist halt Bild. Und nicht im Sinne von Bilder malen, sondern halt von bauen. Das heißt, in der heilen Welt oder in der Top-Welt der Softwareentwicklung sieht das so aus, dann checke ich halt mir mein Repository, also da, wo meine Dateien so liegen, für meine Software halt auf meiner lokalen Maschine halt aus. Und dann habe ich sogenanntes Build-Tool, mit dem ich halt einmal das bauen kann und dann halt ein Artefakt halt rauskommt, der halt meine fertige Software halt darstellt. Und das ist halt im besten Falle halt wiederkehrend. Und dann baue ich halt so einen sogenannten CI-Server halt auf, so ein Automatisierungsserver, kann man das sagen, ne? Vielleicht. Ja. Er hat nichts anderes zu tun, als immer auf Änderungen zu gucken in diesem Versionskontrollsystem. Und sobald so ein Versionskontrollsystem Änderungen hat, dann rennt er los und versucht aus den Sachen, die gerade im Versionskontrollsystem liegen, halt entsprechend das Deployment-Artefakt halt zu bauen. Und das Ganze kann ich halt dann, das sollte ich auch, das, was der Automatisierungsserver tut, das sollte auch auf der Platte des Entwicklers halt auch funktionieren.
Genau, aber man macht es nicht auf der eigenen Platte, weil wer weiß, was für ein komisches Betriebssystem das mit, wer weiß, was für komischer Konfiguration ist, sondern wir wollen das ja standardisiert haben und deshalb machen wir das schön auf unserem Server.
Genau, also das ist halt diese Senke der Wahrheit. Nichtsdestotrotz sollte es auf jedem Rechner halt wiederholbar sein, ne? Also, und klar, wenn das auf dem CI-Server nicht funktioniert, aber auf deiner lokalen Maschine, dann solltest du gucken, okay, was ist an deiner lokalen Maschine so ungewöhnliches, dass es halt bei dir funktioniert, aber nicht auf dem CI-Server.
Genau.
So, und dann kommt aus der Stufe Testing. Da habe ich das zumindest mal schon mal automatisiert und dann möchte ich aber auch automatisierte Tests haben, die auch gucken, also das ist nicht nur Syntax, dass die Software nicht nur syntaxfehlerfrei ist, sondern auch so funktioniert, wie wir es halt auch denken. Und ja, dann würde ich halt die Tests halt an der Stelle halt laufen lassen. Und dann kann man sich jetzt darüber streiten. Also ich gehe jetzt nicht drauf ein, wie man halt da die Tests halt dann schreibt. Da kann man jetzt streiten, ob jetzt die CI hier an der Stelle aus schon beendet ist. Ich bin der Meinung, geht noch weiter. Ich würde da noch Code-Analyse mit reinpacken.
Ja, hätte ich auch gesagt, ja.
Wenn jemand Datenbanken benutzt, auch Datenbanken, Migrationsskripte, würde ich da auch noch mit reinpacken. Und ja, und ob man jetzt die Deployment-Skripte auch noch zu, das automatisierte Deployment auch noch zu CI zählt, das kann man sich entsprechend, ja, das ist halt dann, ich glaube, das ist dann so eine Grauzone, wo CI aufhört und CD entsprechend anfängt.
Also ich würde auch schon bei den Migrationsskripten sagen, dass das auch schon ein bisschen Graubereich ist. Also ist irgendwo dazwischen. Ist der Slash zwischen CI und CD. Sind die Migrationsskripte und die Deployment-Skripte.
Ja, okay. Ja, das Witzige ist, wenn du das so den Klassiker liest, das Buch in Continuous Integration, dann ist schon Datenbankmigration schon da ein Thema. Also von daher ist das halt interessant. Naja, und Continuous Delivery geht eigentlich, wo man sagt, okay, dass so die Pipeline halt, also in der reinen Lehre die Pipeline halt komplett durchautomatisiert hat über alle möglichen Stages, also eine Testumgebung, dann vielleicht eine Abnahmeumgebung, bis hin zur Produktion. Wobei ich sage, ich weiß nicht, ob man es immer vollautomatisiert braucht, aber zumindest die Trigger könnten man nur noch manuell sein, aber der eigentliche Vorgang sollte halt automatisiert sein.
Genau, also ich meine, der Traum ist, glaube ich, schon, dass du auf alle Stages auch automatisiert kommst. Ne? Das wäre ja, also was ich am allerschönsten fände, das kriegst du nicht immer hin, wäre ja, ich habe das Feature fertig entwickelt, gebe es quasi an mein Versionskontrollsystem und dann laufen ein paar Skripte und dann basierend, wenn die alle erfolgreich durchlaufen, ist das Feature beim Kunden. Oder theoretisch beim Kunden oder kann freigeschaltet werden für einen Kunden, aber da ist auf jeden Fall der Weg zur Produktion möglichst kurz.
Das gebe ich, das, da gebe ich, also, es sollte sich keiner hinsetzen und mit der Konsole anfangen, irgendwas rumzutippern, damit die Sachen halt auf die Produktion kommen. Das sollte auch irgendwie ein Automat sein, wo ich halt, eventuell muss ich da ein Knöpfchen drücken, aber das sollte halt auch automatisiert stattfinden. Aber da kam halt die Frage hier noch auf, wie sieht's aus mit Git Branches? Dass es halt irgendwie korrespondieren muss. Naja gut, ich gehöre zum Verfechter Drunk-Based Development. Allein aus dem Grund, dass ich halt dann auch meine ganze Automatisierung und CI halt entsprechend halt dann auch schmal gestalten kann. Also ich bin kein Freund von Feature-Branches, weil sie einfach zu langlebig sind und das Mergen halt einfach zu lange dauert. Also zu langlebig sind die Branches. Heißt aber nicht, dass ihr nicht lokal irgendwie Feature-Branches machen könnt. Aber ich bin schon der Meinung, dass zumindest, sobald es gepusht wird, dass es halt alles auf dem Master bzw. auf dem Main Branch entsprechend halt liegen soll. Und ja, es gibt ja Diskussionen, was ist mit großen Umbauten? Das bin ich der Meinung. Mittlerweile gibt es genügend Pattern, wo man in einen laufenden Main Branch entsprechend auch refactoren kann, ohne bestehende und trotzdem immer lauffähig, also produktionsready zu sein. Das gibt so wie Design-Pattern wie Branch by Abstraction. Kann ich auch gerne noch ein paar Links dazu, wer mehr davon wissen möchte. Also, oder es gibt ja auch Feature Toggles, obwohl Feature Toggles haben wieder auch andere Nachteile, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Also ja, man muss halt sehr, sehr diszipliniert entwickeln. Man spart sich aber halt hinten heraus halt Ärger. Und gerade so, die man mit so langlebigen Feature Branches an der Stelle halt hat.
Haben kann. Also ich finde, man kann
Ja.
auch sehr gut branch-based entwickeln. Ich würde wieder sagen, es wäre schon ganz cool, wenn man trunk-based entwickeln schafft als Team. Ich könnte aber auch damit leben, wenn ich CI/CD gerade erst lerne, das Ganze, ne? Und dahin bin, dass man sich vielleicht noch über Feature Branches das Leben ein bisschen einfacher macht, je nachdem, wie die Erfahrungswerte im Team sind. Und dann finde ich
Ja, du.
ganz cool, dass du deine Branches passend zu den Stages machst.
Ja, okay. Ja, okay. Natürlich ist es wieder mit der Erfahrung der Leute. Also ich kenne auch Teams, die sind von Drunk-Based-Entwicklungen weggegangen auf Feature-Branches, weil neue Leute reingekommen sind und das passte halt dann nicht mit Drunk-Based, weil sie halt Code mit Syntaxfehlern eingecheckt haben und natürlich den kompletten Master damit kaputt gemacht haben. Und dann die Diskussion war dann, naja, das ist nicht schlimm, wir arbeiten noch dran, ja. Also
Ja,
das
genau,
ist
das ist
dann.
ja. Also, ich finde es nicht schlimm.
Ja, doch, ich finde das schlimm. Also Syntaxfehler finde ich
Nee, ach
schlimm.
so, da, nee, ich meinte, ich finde, nee, da stimme ich dir zu. Ich meinte, ich finde nicht schlimm, wenn man wieder zu Feature Branches geht, wenn man merkt, es klappt im Team, warum auch immer besser. Ne, also.
Das ist wohl wahr. Also, das kann ich deine Aussage unterstreichen. Also darum sage ich ja, also ich bin eigentlich ein Fan von Drunk Base. Mir ist aber auch bewusst, dass die Leute halt ein gewisses Mindset halt mitbringen müssen, dass es halt funktioniert. Und wie gesagt, ich kenne auch Teams, die davon wieder weggegangen sind, weil das einfach, ja, einfach nicht für. Es kann natürlich jetzt darüber diskutieren, ob sie die falschen Leute da ins Team reingesteckt haben. Das ist aber, glaube ich, ein anderes Thema.
Ja, vielleicht brauchten die noch ein bisschen, oder das Mindset stimmt, aber die brauchen noch ein bisschen Erfahrung dabei. Ich meine, Trunk-based ist für mich auch ganz eng damit verbunden, wie ich Tests entwickle und wie viel Tests ich schreibe. Ne? Also
Natürlich.
Trunk-based, wenn ich eigentlich keine Tests schreibe oder irgendwann am Ende irgendwann mal, klingt für
Funktioniert
mich
das auch
eher
nicht.
gefährlicher. Also
Ja,
klar,
genau. Das.
wenn du der Programmiergott bist, vielleicht klappt's länger, aber ich glaube, die machen das auch nicht.
Nein, nein, also, sag mal so, ja, also, für Drunk-Based Development brauchst du halt eine hohe Abdeckung, Testabdeckung. Und bin ich der Meinung, das funktioniert am besten, wenn du das mit Test-Driven Development machst, also den Test zuerst entwickelst. Da sind ja auch nicht viele Freunde davon. Und dann vielleicht auch so Techniken anwendest, halt, dass du vielleicht ein Pair programmierst oder ein Mob. Dann funktioniert Drunk-Based Development noch re recht gut. Also, ich habe mein. Also, da gibt es halt viele Vorteile und Schwierigkeiten, Vorteile aus meiner Sicht da machen, aber das funktioniert, wie der Daniel schon richtig sagt, nur wenn die Leute halt ein gewisses Mindset hat. Bei Feature Branch habe ich immer den Eindruck, dass dann halt. Halt viel in Automatisierung halt investiert wird, wo die Leute halt nicht diszipliniert, also dass man das halt weglassen könnte, wenn die Leute halt disziplinierter wären an vielen Stellen.
Da hast du
Das ist
vollkommen
so.
recht. Aber ansonsten wird es auch, also es kann ja auch sein, dass ich aus anderen Gründen oder aus organisatorischen Gründen noch eine Dev Stage und Prod getrennt haben will. Und dann könnte ich mir das wiederum mit einem Develop Branch und einem Prod Branch vorstellen.
Ah, das ist witzig, das haben wir mal anders gelöst. Wir haben
Ach
das
ja.
halt wir haben halt, wenn die Akzeptanztests halt durchgelaufen sind vom Master, wurde da halt immer ein Tag gesetzt und eine Release-Version released. Und die sind dann in so ein Artefakt-Repository gelandet. Und dann wurde halt gesagt, okay, da sind halt Tester oder jemand anders halt hingegangen und hat halt in sich dann die jeweiligen, die neuesten Release-Versionen halt dann rausgeholt und gesagt, okay, es kommt auf den nächsten Stage halt eine neue Release-Version. Dann brauchte ich das Chasing über die Git Branches gar nicht.
Und aber das ist dann auch, also das klingt jetzt wieder, wie habt ihr das automatisiert? Also konnte QA irgendwo drücken und dann ist das.
Genau.
Und wie habt ihr das jetzt gemacht? Also innerhalb von GitHub oder
Nee, also das halt, also wir hatten halt, wir hatten halt einen, also wir hatten halt, also wir haben ein Repository halt, wo die Software drin war. Da waren alles drin, was wir brauchten. Halt der Java-Code, die Helm-Charts fürs Deployment Richtung Kubernetes. Und dann ist halt, wurde halt die die Snapshot-Version halt auf eine Dev-Umgebung halt deployed, oder eine Akzeptanztest-Umgebung deployed, wo halt dann die Akzeptanztests gelaufen sind. Und wenn das dann halt fertig war, also die Tester grün waren, da wurde halt automatisiert ein Release halt angetriggert. Und da konnte halt dann der QA hingehen und sagen, okay, für seine QA-Umgebung oder die höheren Umgebung hat er sich ein, wir hatten halt ein Git-Repository, wo die Konfiguration aller Umgebungen halt drin waren. Und die jeweilige Umgebung war da entsprechend ein Branch, hat dann Konfiguration geändert und hatte gesagt, okay, für die Umgebung würde ich für diese Applikation-Version sowieso halt deployed haben. Weil manchmal waren wir schneller mit der Release-Version, als die QA es brauchte, und dann musste sich halt dann die Version halt raussuchen, die er halt haben wollte. Und durch ein Git-Commit und Push ist dann halt da einen entsprechenden Job halt angetriggert, der gesehen hat, aha, in der Konfiguration für diese Umgebung hat sich was geändert. Und dann liefen halt die Deployment-Skripte halt mit den neuen Konfigurationen halt durch.
Wäre ich jetzt ein Troll, wenn ich sagen würde, dann habt ihr ja doch irgendwie mit Branches gearbeitet? So ein bisschen?
Ja, das bisschen, ja, aber das ist halt, dann haben wir vielleicht ein Verständigungsproblem gehabt, weil ich dann jetzt die ganze Zeit auf den Java-Software, Code umgegangen bin, ja.
Nee, also du hast schon recht, ich finde die Lösung auch ganz smart. Also vor allem das in zwei Repositories zu haben. Und du musst ja irgendwie diese Konfiguration trennen, aber ich wollte nur ein bisschen rumtrollen. Also,
Ja,
ja.
das ist in Ordnung. Ich hoffe, meine Antwort war entrollt.
Ja, gut, jetzt haben wir noch, kamen auch rein, noch so knifflige Themen, Datenbanken, Authentifizierung, Message Broker und Gedöns, ob wir das jeweils pro Stage machen oder stageübergreifend.
Wir haben das mal pro Stage gemacht.
Ja, oder wir auch. Also, ich überlege gerade.
Ah, stimmt nicht ganz. Beim Keyclock, das war Stage, pro Stage, weil wir die Docker-Images auch oder das Deployment des Keyclocks selber in der Hand hatten. Bei Datenbanken, ah, das war ein Service außerhalb des Clusters. Da haben wir das über Schemanamen gemacht. Aber das Problem ist, wir hatten das nicht in der Kontrolle gehabt, die Datenbank aufzusetzen, beziehungsweise es war wahrscheinlich auch eine Preisfrage, da wir über Schemanamen das gedöst. Aber da wäre eigentlich, wenn das jetzt keine teure Oracle-Datenbank ist, eigentlich pro Stage die bessere Lösung.
Ja, würde ich auch sagen. Und ich finde ja, je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Cloud bin, wo ich dann irgendwelche Ressourcen hochfahre, kann ich das ja auch dann mit einer Konfiguration kombinieren und dann
Ja.
die Sachen passend hochfahren und aktualisieren. Und dann würde ich das auch pro Stage machen. Also wenn ich mir das leisten kann, wenn das passt mit dem, was ich habe von der Infrastruktur her, finde ich das eigentlich sauberer. Stell dir vor, du machst dann Fehler und die Datenbank geht's in die Knie und zwar nicht nur für deine Dev, sondern für
Ja,
alle deine
ja.
Stages, ja.
Ja,
Ja.
oder das hatten wir schon gehabt. Also das war einmal aufgeteilt in Produktion und Testumgebungen. Und die Datenbank für die Testumgebungen, die war getrennt von der Produktion, das schon.
Ja.
Aber der Cloud ist halt nicht billig. Das sollte man auch sagen. Und dann hat man irgendwann festgestellt, okay, dann lass doch die Stages in der Testumgebung, also im Testcluster, halt über die Namespaces halt machen. Und dann haben wir das über den Namenspattern halt gelöst. Und dann mussten wir das mit der Datenbank genauso machen, sonst wäre das Ganze kostentechnisch uns um die Ohren geflogen.
Ach so, ja, das verstehe ich, ja. Das
Aber
macht Sinn.
was ich aber schon wichtig fand, war, dass der Produktionscluster von der Testumgebung-Cluster halt getrennt ist. Das ist, wenn wir im Cluster wirklich im Testcluster was ausprobieren, dass wir nicht gleich die Produktion damit
Boah, ey, ich hör vor, bei
zwischenziehen.
jedem Test bist du eigentlich erstmal hochnervös, ob jetzt gleich alles.
Ja, das ist so. Ja.
Ja, schaltet die Handys aus, damit uns keiner anrufen kann und
Ja,
jetzt können wir es
genau.
ausprobieren. Lass
Ja,
uns noch
genau.
schnell den DNS bei Facebook patchen und dann.
Ja. Nee, aber das ist halt, ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich mit der Cloud. Also das Cloud ist halt geil für aus Entwicklersicht, aber also für ein Controlling ist es, glaube ich, echt manchmal echt ein Graus, wie viel Dollars bis Euro wir da rausblasen. Ne?
Ja, definitiv.
Ja.
Ja.
Aber ja, da hätten wir eigentlich. Ja, Frage ist, ob wir jetzt alles so CI/CD erzählt haben, was so gefragt worden ist.
Ich glaube ja, das ist so ein bisschen der Anfang des CI/CD, ne? Also
Ja, ich glaube, wir haben das nur angeteasert. Es kommt wahrscheinlich wieder, also Es wäre toll, wenn natürlich nochmal Rückfragen kommen
Ja.
und dann, dass wir dann ein besseres Gefühl kriegen, in welche Themen wir da bis nochmal oder Aspekte wir nochmal tiefer einsteigen sollten.
Aber nee, was ich sagen wollte, ist, CI/CD ist auch der Anfang als Konzept, weil das hat ja alles, du machst das ja nicht nur, weil du als Entwickler faul bist, ne, oder alles automatisiert halt haben willst, sondern es ist ja auch dieser Kundennutze, ne, was ich am Anfang meinte, dieser Wunsch, dass ich möglichst mehrfach am Tag oder möglichst schnell live bin mit meinen Änderungen. Das ist so, und das ist doch mal ein größeres Thema, also das ist nicht nur CI/CD,
Um
aber
Gottes Willen. Also, man muss CI/CD genauso pflegen wie die eigentliche Software. Das ist halt ein hoher Erwartungsaufwand. Und ich habe das halt zumindest bei mir im Team, wo wir auch, also ich hatte Reviews gehabt, wo auch Geschäftsführung drin saß. Und da kamen wir mit diesem neumodischen technologischen Quatsch. Und da habe ich meine Präsentation immer so aufgeführt, ja, warum tun wir das aus Business-Sicht? Warum ist es jetzt gut, dass die Geschäftsführung jetzt da viel Kohle jetzt reingebuttert hat, ja? Und dann
das
habe
ist
ich
ja auch
dann zum
das
Beispiel,
Entscheidende.
ja, also, man kann natürlich als Entwickler sagen, die da oben sind halt doof, aber am Ende des Tages sind das die, die halt die Kohle bereitstellen, dass wir halt Software entwickeln können. Und dann sollte man den, dann haben sie schon eine. Es ist schon gerechtfertigt, dass sie erfahren, für was sie eigentlich ihre Kohle rausblasen. Und zu sagen, das macht die ganze Welt oder Google macht das, das finde ich aus meiner Sicht, ist das zu wenig. Und meine Strategie ist dann, ne, ja, man muss sich halt natürlich versuchen, das dann Management halt zu erklären. Und was mir geholfen hat, ist ein bisschen zu gucken, ja, wie ticken die, wie ticken sie mit Zahlen und da entsprechend und dann auch erklären, wenn sie es nicht tun, welche Opportunitätskosten sie damit halt haben. Und dann kann man eigentlich so aufzeigen, halt, was warum es halt günstiger ist, da zu investieren.
Also ich würde sagen, das gilt nicht nur für CI/CD, das gilt für alle Features. Also deshalb bin ich ja, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, so ein großer Freund davon, dass alles, was ich mache, einen fachlichen Wert hat und fachlich getrieben ist und ich nicht unbedingt so technische, den Refactoring-Sprint einmal im Jahr habe oder sowas, weil ich dann mich irgendwie austoben kann. Das würde ich anders investieren, die Zeit.
Das stimmt.
Und dafür, das gehört, CI/CD gehört für mich da genauso dazu, weil das auch ein Thema ist, was erstmal sehr technisch klingt, was aber einen Mehrwert fürs Unternehmen hat an ganz, ganz vielen Stellen. Also auch was Sicherheit abgibt, was Vertrauen in die Anwendung angeht, was auch irgendwie so die Möglichkeit gibt, schnell irgendwie wieder was herzustellen, wenn irgendwo ein Problem ist und um so ein paar zu nennen. Ja. Und von daher sollte diese Fachlichkeit immer so ein bisschen der Treiber sein. Bei allem, was ich mache.
Gebe ich dir recht. Nur gerade bei CI/CD braucht die Fachlichkeit der Unterstützung aus der Technik. Das ist halt. Also das war eigentlich der Punkt, den ich da an der Stelle machen wollte. So.
Und während die Rollläden runtergehen bei dir,
Ja,
höre ich
ich,
die.
ja, du hörst sie. Ich glaube, das musst du wieder rausschneiden.
Oh,
Also,
wie soll ich das denn
Axel.
rausschneiden?
Axel fragte heute schon, ach, heute ist ja wieder Podcast-Aufnahme, ob er dann sein obligatorisches Kompressorgeräusch wieder machen soll.
Wenn er danach in der Folge mal auftreten möchte, gerne.
Ja, das will ich ihn, obwohl er hat ja gesagt, also, das will er auf gar keinen Fall machen.
Ja, das ist so, ja. Also das ist unwahrscheinlich, dass da mal eine größere Folge mit diversen Personen, die immer mal nur erwähnt werden,
Genau,
auftaucht,
genau.
ja.
Aber der war es ja so, ich glaube, das meinte er auch ernst, dass er nicht auftaucht. Aber du kannst es ja demnächst ja mit ihm das mal ausdiskutieren.
Ich glaube, da habe ich keine Chance. Den Eindruck hat er mir jedenfalls ganz schnell gegeben. Das werde ich gar nicht.
Okay. Um das hier ICDs Thema nochmal zu beenden. Also wenn ihr noch zu meinen Details noch, ob wir Deep Dive machen sollen, gerne in Discord oder auf Twitter. Oder auch Feedback zu dem, was wir gesagt haben, dass ihr komplett anderer Meinung seid, ist auch für mich. Oder für uns total in Ordnung. Und dann würden wir mit großen Schritten zum Hörer des Monats rübergehen.
Ich hätte jetzt sogar so eine schöne Überleitung gehabt, aber ja, jetzt sind wir schon da.
Okay. Also die Überleitung wäre eigentlich gewesen, Daniel zweifelt, ob Architekt und Elfenbeinturm ob das das Richtige ist.
Nein, das nicht. Nee, 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 das
Das
nicht.
ist nicht.
Nein, nein, ich zweifle wirklich nicht dran. Ich denke viel über die Rolle und die Aufgaben eines Architekten nach gerade, was ja auch dran liegt, dass ich das gerade mache. Und ich habe ja auch nach der Folge relativ schnell die Karte wieder reingesetzt, ne?
Ja.
Weil ich noch nicht, ich nicht finde, dass wir das Thema richtig, richtig, richtig beendet und abgeschlossen haben. Also es kommt noch eine Architekten- und Elfenbein-Folge. Aber der Stefan hat so ein bisschen im Discord ja auch das Ganze kommentiert. Wir haben ja auch über Architektur und alles so ein bisschen gesprochen. Und ja, jetzt habe ich schon gesagt, wer unser Hörer des Monats ist, ne?
Ja, das ist Stefan. Hallo
Ja,
Stefan.
hallo Stefan, Herr Pfeiffer, ja?
Genau, Herr Pfeiffer. Ich glaube, den Stefan hatten wir schon öfters hier erwähnt, ne?
Der ist auch schon
Ich
sehr
glaube,
lange
der.
im Board bei den möglichen Gästen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und der hat sich, glaube ich, mal Closure gemacht, gewünscht, dass wir mal bei Advent of Code das mal machen.
Ja, vielleicht
Also
ja
zumindest.
nächstes Jahr.
Ja, dieses Jahr wird wahrscheinlich das nicht. Aber nächstes Jahr. Ja.
Ja.
Also Stefan, wir haben dich im Blick.
Genau. Und du uns, wir bekommen ja sofort Feedback auf die Folgen, wo wir uns ja immer
Ja.
freuen. Und deshalb war es überfällig und ja.
Genau. Jetzt, wir brauchen so eine Fanfare, ne?
Ja, wir brauchen generell ganz viele Sounds und so ein Jingle und sowas. Das haben wir alles noch gar nicht
Ja,
gemacht.
ich habe schon den Sounddeck bei mir auf die Wunschliste gesetzt. Aber Axel hat zu mir gesagt, diesen ganzen IT-Kram, das kaufst du dir doch sowieso immer selber.
Ja, das bekomme ich auch
Aber
immer zu sagen. Aber ja, aber so ein Jingle und so, das müssen wir ja
ja, das,
komponieren.
aber das können wir doch für Jahr 2 mal auf die To-Do-Liste setzen.
Ein Jingle. Kann ich nicht das Herr Miesbils Wissen-Jingle nochmal verwenden?
Aber zumindest ein Jingle für Hörer des Monats.
Da, 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 da.
Ja.
Genau.
So, ich schreibe mal in die Orga-Spalte Jingles heraussuchen.
Ja, da muss man gucken. Da gibt es ja kostenlose, kann man Geld ausgeben. Aber jetzt wäre, aber wie gesagt, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht an meiner Aufgabe gestruggelt oder so, aber ich, Stefan hat mir nochmal klar gemacht, dass wir noch ein bisschen mehr drüber über diese Rolle sprechen müssen und die vielleicht auch nochmal für uns definieren müssen. Und da ist natürlich jeder Hörer sowieso wie immer sehr willkommen, wenn ihr eine Meinung dazu habt, was euch für euch Architekten ausmachen. Dann hören wir das gerne. Ich habe übrigens viel positives Feedback eigentlich sogar bekommen auf den unterschiedlichsten Kanälen zu der Folge. Da war großes Interesse daran, wie das so ist bei mir.
Oh, das ist super. Das
Genau.
heißt, ja, ich habe ja schon angedroht, wir müssen Daniels Probezeit abwarten, bevor wir wieder drüber reden dürfen.
Ach ja. Nee,
Ich
aber
will
es ist
nicht
ja noch
schuld
gut.
sein, dass du die Probezeit nicht bestehst.
Aber ich habe ja noch nicht. Nee, das ist auch alles. Es ist spannend. Ich finde das sowieso spannend. Weißt du, wenn man sowieso in einer neuen Firma und so ist, eine
Ja, das sind die ersten
Aufgabe,
drei.
ja.
Die ersten 3 Monate sind immer spannend. Und dann kommen die ersten Häufchen.
Ja, die hast du ja überall. Das ist halt.
Ja, ich sag auch immer, also jetzt, das ist nicht schlechtes Denken. Ich sag immer, jede Firma hat sein Häufchen. Die Frage, wie groß es ist und in welcher Ecke es ist und ob es einen stört.
Genau.
Deswegen alles gut. Meine Projekte sind auch nicht immer rosig. Also es gibt so genügend Sachen, die mich da nicht stören. Aber das ist auch der Grund, warum ich ja Freiberufler bin und keine Angestellte.
Ich mag ja diesen Spruch, love it, change it or leave it. Ne? Also
Genau.
entweder du magst es oder du änderst es oder du musst weggehen. Und das ist eigentlich ein sehr guter Ratgeber bei diesen Dingen. Und da kann man ja auch Einfluss drauf nehmen bei einer Firma. Und dann viel, also ich würde sagen, Technologie ist nicht so entscheidend, die Menschen sind entscheidend und dass das alles irgendwie Spaß macht. Und dann findet man so seine Aufgaben und seine Rollen und ja.
Ja, deswegen. Aber nichtsdestotrotz, danke Stefan, immer für dein Feedback. Und ja, und unter anderem wegen Stefan haben wir jetzt nochmal die Architektenkarte nochmal mit reingenommen.
Genau. Und wir werden auch nochmal drüber sprechen, aber jetzt gerade heute habe ich, glaube ich, nicht so viel zu erzählen, was.
Nee, und
Ja.
außerdem, wir haben ja auch schon unseren Rekord für unseren Podcast schon gebrochen. Und wir sind noch nicht zur Konsumspalte gekommen.
Ja, vor allem, ehrlicherweise war mir das klar, schon als wir über GitHub Codespaces gesprochen haben, weil wir schon die Zeit so weit fortgeschritten war, dass ich dachte, okay, und jetzt machen wir noch Open Source und CI/CD, alles klar, das wird hier.
Hallo? Also ich Nee, Konsum machen wir nochmal, hier nochmal ein Schnelldurchfahren. Aber wir haben jetzt noch Termine noch zu verkünden.
Wir haben den Termin schlechthin, und zwar euren Grund, quasi wie der Stefan, in den Discord zu kommen.
Genau, und zwar am 17.12. um 19 Uhr machen wir einen Weihnachtsplausch im Discord. Es wird nichts aufgenommen, einfach nur, also ihr dürft uns Kalt- und Heißgetränk eure Wahl mitbringen. Und habt die Gelegenheit, mit uns ein bisschen zu plauschen. Nennt man das Plauschen?
Ist so ein Hörertreff eigentlich, ne? Nur
Ja, eigentlich so ein virtueller
Corona-konform,
Hörertreff,
ja.
ja. Genau,
Genau.
Corona-konform. Wie gesagt, wir nehmen nichts auf. Das ist einfach nur ein nettes Beisammensein. Ja, wenn keiner kommt, dann
Wird's
sag ich
auch ein
mal.
nettes Beisammensein, dann
Genau,
betrinken wir
das ist
uns,
auch nett, genau, weil
ne?
mindestens zwei Leute kommen,
Ja.
nämlich der Daniel und ich.
Auf jeden
Und
Fall.
ja. Und ja, und dann kommen wir zu unserer heißgeliebten Konsumspalte. Der Daniel
Sekunde,
hat das schon
Sekunde, Sekunde,
heute.
Sekunde, Sekunde. Ich muss
Ja.
auch über Weihnachtsplausch reden. Also wie gesagt, wenn ihr da
Ach
jetzt
so.
rein mitmachen wollt, Discord, der Link ist auf der Homepage. Der klappt jetzt auch, falls ihr es vorher schon mal probiert habt und es nicht geklappt hat, weil irgendjemand da den
Danke,
falschen Link
Karl-Heinz,
gemacht.
dass du getestet hast.
Ja, danke. Der hat auch viel positive Reaktionen auf seinen Beitritt bekommen, muss man auch sagen.
Ja.
Und genau, und wir werden dann da, es gibt da so einen Audio-Channel, da könnt ihr mit reinjoinen. Ich glaube, man kann auch Video anschalten, das können wir dann so entscheiden, wie die Stimmung gerade ist, ob wir Kamera haben wollen oder nicht. Und
Desto später die Stunde, desto weniger Kameras sind dann an, oder wie?
oder andersrum, ne? Und
Ach so, auch so, okay.
bringt auf jeden Fall irgendwas Leckeres, Weihnachtliches mit. Dann machen wir uns einen schönen Abend, quatschen ein bisschen, muss nicht über den Podcast sein, kann einfach so sein. Ist ja eine ganz nette Truppe da bisher. Nur nette Leute im Discord, finde ich. Und
Ja, was hast du denn erwartet?
ich muss es
Wir
aber nochmal
ziehen nur
betonen.
nette Leute an.
Ja, eben, sage ich ja die ganze
Ja.
Zeit schon. Und ja, und dann reden wir drüber zum Beispiel, was wir unseren Lieben zu Weihnachten kaufen. Nämlich entweder Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops. Oder die Konsumspalte. Also known as Sandras Spalte.
Sandras Liebling.
Ja.
Obwohl, zwei Karten waren heute von dir.
Ja, die eine hast du da so reingeschummelt noch. Die war ja eigentlich schon vorhin, die Language Tool. Und die eine, ja, die
Ja,
andere
aber hier.
ist.
Ja, weil das brauche ich für meine Shownotes.
Ja, das ist, ja, ist auch okay. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und meine andere Karte ist quasi wieder drin, weil ich heute zu viel davon geschwärmt habe. Und ja.
Da bin ich der Meinung, da fängst du heute an.
Auf einmal ist es da oben, ja. Ich muss nochmal, ich habe jetzt nämlich, ist schon ein Weilchen durchgelaufen, die zweite Staffel von Lower Decks geguckt für alle Star Trek-Fans, die Amazon Prime haben oder sonst irgendwie da dran kommen. Eine absolute Empfehlung, ist meiner Meinung nach eine der besten Star Trek-Serien, weil die so viel Liebe im Detail hat. Da sind so viele Insider drin, da wird so viel Bezug genommen auf alles, was irgendwann mal bei Star Trek passiert ist und das auch noch meistens ganz lustig. Ich finde das wirklich beeindruckend, dass die diese Balance hinbekommen zwischen einer Comedy-Serie, die halt eine Comic-Serie auch ist, aber eher für Erwachsene ausgerichtet ist, und die trotzdem für jeden, der Star Trek mag, offensichtliche und nicht ganz so offensichtliche Anspielungen macht. Ne? Also ein paar Anspielungen sind richtig, richtig deutlich, bei anderen Anspielungen muss man auch mal googeln danach, was das jetzt eigentlich heißt, und die Serie macht mir einfach unglaublich Spaß. Ist schade, wenn man die Staffel durch hat, aber die sind jetzt auch in Produktion für Staffel 3. Und ja, wenn ihr Star Trek mögt oder Star Trek mögen wollt, kann Lower Decks ein ganz guter Einstieg sein.
Ja, ich habe mit Axel auch eine neue Serie angefangen, auf Empfehlung meiner Bubble. Und da muss ich sagen, diese Empfehlung habe ich nicht verstanden und meine Frage an die Zuhörer, wieso wird diese Serie gerade gehypt? Es geht um Squid Games auf Netflix. Wir haben bis Folge 6 jetzt durchgehalten. Axel ist, glaube ich, jetzt ausgestiegen. Ich glaube, die letzten drei will ich dann alleine gucken müssen. Und also ich habe, ja, die ist schon blutig. Aber ich habe die Sinnhaftigkeit oder warum das so gerade so gehypt wird, nicht verstanden. Also entweder habe ich diesen Plot nicht verstanden, was halt vielleicht tiefer gründeter ist als nur Splatter. Aber irgendwie ist das so reinster Splatter-Film. Serie nur, also Splatter-Film in Überlänge. Ich glaube, du hast ihn noch nicht geschaut, ne?
Ich hatte es auch nicht vorher. Ich weiß gar nicht, also mich hat es schon nicht angesprochen. Ich habe zwar überall auch gesehen, alle haben davon geschwärmt. Und dann habe ich mir die Zusammenfassung angeguckt, also einen Artikel, was da über worum es da geht, habe gedacht, ach ja, interessiert mich jetzt nicht. Also ich kann dir mal von meiner Zusammenfassung erzählen, weil dann ist es, glaube ich,
Ja.
kein Spoiler. Geht wohl darum, dass jemand, der, ich glaube, Geldprobleme hat oder so, oder generell so ein bisschen ein paar andere Probleme hat, in so einem Event teilnimmt, wo immer welche wieder Spiele sind und die, die das Spiel nicht schaffen, ich glaube, es sind Spiele, ne? Oder kämpfen die immer
Ja, sie sind
gegeneinander?
Kinderspiele und das sind auch Kinderspiele, die wir als Kinder gespielt haben.
Ach so, und
Also.
genau. Und dann, wer es nicht schafft oder wer verliert, stirbt halt. Und am Ende bleibt halt einer übrig. Und ja.
Und gewinnt so eine Unmenge an Kohle.
Genau.
So, und das Interessante ist halt, ich glaube, da muss man ein bisschen den koreanischen Kontext halt kennen, warum sich Leute halt die Geldprobleme sich für sowas halt hingeben. Weil die irgendwann erfahren sie halt, dass sie getötet werden, wenn sie es nicht geschafft haben, und dann haben sie auch die Möglichkeit, auch auszusteigen. Ist halt, dass in Korea wohl ist, dass, wenn man die Serie halt glauben mag, dass man halt seine Organe halt verkaufen kann, wenn man da seine Schulden halt nicht bezahlen kann. Und ja, und da sind die Leute halt so verzweifelt, dass sie halt in solchen Spielen halt auch teilnehmen.
Okay, krass.
Ob da, wie weit das der Realität entspricht, keine Ahnung. Aber naja, jede Idee. Und jede Fantasie hat ja Ursprung aus der Realität.
Ja.
Naja, also irgendwie reizt mich das nicht, zu Ende zu schauen, aber irgendwie, ich denke mir nur noch, okay, noch 3 Folgen. Und dann, das ist wahrscheinlich ist meine Neugier dann auch wieder größer. Aber ich würde es halt nicht empfehlen, es überhaupt anzufangen.
Dann doch lieber Brettspiele spielen.
Ja, das ist auf jeden Fall. ich hatte die Möglichkeit, neue Brettspiele auszuprobieren. Wir haben einmal Seven Wonders ausprobiert. Also das Regelwerk hört sich total kompliziert an, aber wenn man es einmal gespielt hat, dann ist es eigentlich total einfach. Und es geht halt darum, dass du halt, halt dein Volk, angelehnt an Römern, Ägypter, was war da noch, Germanen und viele andere, durch 3 Zeitalter bringen musst, heißt Antike, Mittelalter und Neuzeit. Erinnert mich so ein bisschen an Age of Empires, ehrlich gesagt. Und da musst du halt geschickt halt Karten kaufen, verhandeln oder ziehen und durch Siegpunkte halt dein Imperium halt hochziehen. Und da gibt es halt mehrere Varianten, wie du das machen kannst. Entweder durch Erfindungen, durch Bauwerke oder durch geschickte Kriegsführung. Und ja, es war, also, obwohl sich dieses Regelwerk ein bisschen kompliziert anfühlt, war das später im Spiel relativ sehr kurzweilig. Deswegen auch eine Empfehlung. Und mittlerweile gibt es auch mehrere Erweiterungen, wo man, also man kann da wieder viel Geld für Erweiterungen halt ausgeben. Und ich habe gehört, der Daniel hat eine andere Variante von Seven Wonders schon mal gespielt.
Ja, genau. Und zwar, wir haben so eine Zweispieler-Variante. Also da werden so Karten in einem Muster hingelegt und du ziehst die damit quasi dann, die ziehst du zusammen und kannst dann die irgendwie einlösen. Ja, und darüber Siegpunkte oder so Kriegspunkte sind es, glaube ich, kaufen. Also ich muss jetzt, ich habe jetzt mich nicht darauf vorbereitet. Ist aber auf jeden Fall so ein Zweispieler-Spiel. Du hast dann so ein Brett, wo du quasi siehst, wo die Spieler gerade stehen, ob sie ausgeglichen sind oder ob einer im Vorteil ist. Und wenn er im Vorteil ist, kriegt er noch zusätzliches Geld oder zusätzliche andere Punkte. Und es gibt verschiedene Strategien, wie du da gewinnen kannst. Ich habe es bis jetzt immer nur militärisch gewonnen. Einfach
Kriegstreiber.
schnell genug einwandern. Ja, also das ist. Das ist in vielen Spielen die richtige Strategie. Da muss ich immer mal von Stellaris erzählen. Da hat mir ein alter Chef von mir immer meine kriegerische Strategie vorgeworfen. Ja, aber das ist ein anderes Thema.
Aber das ist witzig, das heißt, die Zwei-Spieler-Variante hat doch noch ein anderes Spielprinzip als das die Mehrspieler-Variante.
Ja, ich denke mal, die orientiert sich nur dran und wahrscheinlich sind so ein paar Konzepte. Es gibt auch Weltwunder und sowas, ne, die du dann irgendwann kaufen kannst.
Genau, und dann auch über Siegpunkte halt kriegst. Und das ist, glaube ich, bei der Zwei-Spieler-Variante ist halt nicht drin. So, und wer Sam Wonders so toll fand, hätte ich dann noch an das nächste Spiel Flügelschlag. Und damit lernt man die amerikanische, die Vögelarten der amerikanischen Kontinente. Man kann aber auch eine Erweiterung für Europa kaufen. Und da geht es halt auch, dass du halt auch Siegpunkte sammeln musst, wo du Siegpunkte sammeln musst, indem du mehrere Strategien halt hast. Entweder sammelst du halt Vögel, die zum bestimmten Terrain gehören, wie zum Beispiel die auf dem Wasser leben oder im Wald oder in der Wüste. Oder dass du halt bestimmte Missionen halt erfüllst, wie sammle bestimmte Anzahl an Vögel aus einem bestimmten Terrain oder Anzahl Eier halt zu einkaufen. Und das machst du halt auch wieder mit mehreren Strategien, um dann die Siegpunkte ranzukommen. Und das ist halt nicht unbedingt, es ist so kein Spiel, wo man halt eine Strategie halt verfolgen kann und das garantiert dir einen Sieg, sondern das kannst du halt auch kombinieren. Und ich fand eigentlich also, ist ein bisschen, dauert etwas länger als Seven Wonders, das ist nicht so kurzweilig. Aber ich fand eigentlich von den Möglichkeiten her, wie du an den Sieg rankommen kannst, auch sehr, sehr spannend. Das gibt nicht nur eine Strategie, sondern halt mehrere.
Ja, war doch auch Spiel des Jahres oder auf der Liste für Spiel des Jahres, ne?
Ich glaube ja, aber ich glaube, Seven Wonders war es eh nicht so. Das müsste ich aber auch nochmal nachschauen. Ja. Und man kann Flügelschlag auch gut zu zweit spielen. Bei Seven Wonders braucht man mindestens drei Mitspieler. Ja, und last but not least, Eldorado. Und das ist total witzig, weil das Spielbrett sich bei jedem Spiel halt ändert. Und du musst halt, man kann zwei bis vier Spieler spielen. Und da geht es halt darum, dass du durch geschicktes Einkaufen von Karten dich durch deinen Weg durch den Urwald halt bannen musst, der aber nicht unbedingt Urwald sein muss, sondern kann auch ein Fluss sein oder eine Wüste, um halt zum Eldorado zu gelangen. Und der Erste, der diesen Eldorado halt erreicht, gewinnt das Spiel. Und dann ist heißt, und das Spielbrett ist halt, besteht aus mehreren Karten, die halt zusammengebaut werden. Da musst du halt durch geschicktes Einkaufen von Karten, die halt so im Verkaufsstand halt vorliegen, musst du halt deine Karten dir kaufen, um halt den entsprechenden Weg bis zum Eldorado halt durchgehen. Fand ich auch sehr kurzweilig an der Stelle.
Schön. Habe ich, glaube ich, auch mal gespielt. Kommt mir jedenfalls gerade bekannt vor. Ja. Aber sind ja so sichere Wetten, ne? Also wenn man nochmal so ein Brettspiel braucht.
Genau, also bei allen dreien. Also super, also wenn ihr nicht wisst, was man zu Weihnachten jemand schenken soll, dann wären die drei auf jeden Fall eine gute Wahl.
Sehr schön. Dann haben wir es ja schon wieder geschafft.
Ja, und das war Rekord, ne?
Schon wieder.
Wieso
Unfassbar.
wie schon wieder?
Wir haben regelmäßig Rekorde. Wobei es
Ja,
jetzt
stimmt.
1 Stunde 57. Waren wir nicht schon mal drüber?
Nein.
2 Stunden haben wir jetzt quasi. Also die kriegen wir jetzt noch
Ja.
voll mit so, bis wir uns hier verabschiedet haben aus dem
Genau,
Gedächtnis.
bla bla bla. Nein.
Ich schneide das einfach so. Es ist einfach nochmal so
Ja,
zwei
genau.
Minuten vom Anfang.
Es kann gut sein, dass die Pilzfolge vielleicht was länger war.
Das glaube ich schon, aber ich will jetzt auch nicht hier parallel anfangen, irgendwelche anderen Audio-Streams aufzumachen. Müsste man sonst, aber ja. Es ist auf jeden Fall eine, also die längste Folge im Oktober diesen Jahres auf jeden Fall.
Das stimmt, das stimmt. Ja, es war die Pilzfolge mit 2 Stunden 17.
Nee, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Also das.
Nein, das kriegen wir auch nicht hin. Alles gut, müssen wir auch nicht.
Nee, wir haben ja noch unsere 13 Folgen im November.
Genau. Hallo, ich muss abliefern hier. Mein Fortschritt dokumentieren.
Ja, eben, ne? Also müssen wir mal gucken. Machen wir die 20 noch dieses Jahr? Nee, also mal gucken.
Alles gut. Ja, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Ja, wie immer, war
Bin
schön.
ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge und natürlich auf den Weihnachtsplausch. Und ja, wenn Feedback, wie immer, Twitter, Discord, E-Mail, Friedenstaube, Brieftaube.
Die darf aber
Und
friedlich sein, darf auch parallel Friedenstaube sein, das ist in Ordnung.
was hast du jetzt gesagt? Nein, ich will nur den Krieg. Nein, klar, alles
Eine
gut.
Kriegstaube.
Genau, ich will. Bei mir gibt es nur eine Kriegstaube. Nein, alles gut. Ja. Und da würde ich sagen, Daniel, wie immer eine Freude. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Sekunde, Sekunde, Sekunde. Jetzt machen wir auch die 2 Stunden voll, ja?
Oh.
Nee, wir machen noch 2 Folgen dieses Jahr, würde ich sagen, mindestens, oder? Also noch eine November- und eine
Mindestens.
Dezember-Folge.
Ja,
Das
das ist
schaffen
also
wir noch,
zwei
ne?
Folgen kriegt ihr auf jeden Fall. Und wenn nicht sogar vier.
Bitte was?
Hör mal, vier finde ich einen guten Kompromiss zu deinen 20.
Ja gut, aber die 20 waren ja offen. Uiuiui. Okay, mal schauen. Also es kommen auf jeden Fall noch Folgen, ne?
Also
Und
mindestens zwei schaffen wir auf jeden Fall und ja. Da ich zurzeit ein bisschen eine Wundertüte bin, müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen.
genau. Wir nähern uns der 20.
Ja, 4, 16, nee, also wenn wir die 4 noch machen, dann hätten wir 16.
Ja, aber sind dann bei 15. Egal. Wir nähern uns auf jeden Fall der 20. Irgendwann wird die kommen.
Ja,
Ja.
irgendwann wird es auch die 20 sein.
Genau. Dann,
Also,
ja.
wir können ja uns, wir können uns kleine Milestones setzen. Die 20 machen wir auf jeden Fall voll, aber vielleicht nicht dieses Jahr.
Ja, irgendwann.
Genau. Irgendwann.
Sonst mixen wir die Folgen anders zusammen und dann haben wir neue Folgen.
Ja,
Mal
genau. Wir können
gucken.
ja so einen Remix machen.
Genau. Ja, aber jetzt haben wir wirklich die 2 Stunden durch. Jetzt habt ihr es auch
So, jetzt
geschafft, liebe
aber.
Hörer, für die, die noch nicht abgeschaltet haben. Vielen Dank fürs Zuhören und ja,
Und mach
bis
euch
in ein
einen
paar
schönen
Wochen,
Abend.
würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss, tschüss.
Bis dann. Tschüss.